Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ja, herzlichst willkommen.
Das war ein kurzer Check. Ja, herzlich willkommen. Heute besondere Bambule.
Besondere Bambule für besondere Leute.
Ja, für die Besten.
Ja. Zum 8. Mal machen wir den Spaß schon. Supporter Special.
Das alles hätte ich natürlich mal wieder nicht gewusst, dass das jetzt schon das 8. Mal ist.
Hättest du nicht gewusst?
Nee.
Haben wir mal wieder eingestreut. Also
ja. Hast du mal mitgezählt, auf wie viele Filme wir es dann bringen? Nur mit den Supporter Specials?
Wie viele jetzt nur in den Supporter Specials durchgenommen worden sind?
Ja.
Nee.
Ja, weil das sind ja auch immer wieder zusätzliche Filme für die Supporter.
Zusätzliche Filme für die Supporter?
Ja. Naja, klar.
Achso, du meinst jetzt hier für unsere Statistik pro Kopf und so? Nee, habe ich nicht gezählt.
Okay.
Aber gut, die haben ja theoretisch auch, wenn wir so zusätzlich mal Lose ziehen, machen wir auch immer wieder.
Mhm.
Sollen wir mal ein zweites Los ziehen oder ein drittes Los oder mal so ein extra Los, haben wir ja beide schon gemacht.
Ja.
Aber, also wir sind ja auch beides Typen, die sich nicht gerne festlegen und die sich nicht gerne fixieren. Deswegen würden wir jetzt auch nicht ausschließen, dass wir das jetzt jedes Mal so machen mit dem Supporter Special, dass wir nur aktuelle Filme aus dem jeweiligen Monat ziehen. Aber es ist eine gute Methode, damit auch die Neuen zum Zug kommen und damit die Neuen ähnliche Chancen haben wie die alten Recken.
Ja.
Also wenn ihr jetzt als Supporter überlegt, dazu zu kommen, dann werden wir so eine Sache sicher nicht zum letzten Mal gemacht haben, dass wir da nur aus dem aktuellen Monat die ganzen Lose ziehen und jeder praktisch eine Chance hat und jeder die gleichen Chancen hat.
Ja.
Aber wie gesagt.
Ne, machen wir immer wieder mal.
Machen wir mal wieder mal.
Und heute eben schon das 8. Mal. Das ist eine Episode, die komplett nur den Supportern gewidmet ist.
Richtig.
Also alle anderen dürfen sich das natürlich auch anhören.
Ja.
Aber ja, heute nur Filme von unseren Unterstützern.
Das stimmt. Das ist meistens ein sehr schönes Vorschaubild, weil die Supporter auch meistens geiles Zeug da reinwerfen. Insofern machen die Supporter-Special schon immer ein bisschen was her. Also da hatten wir ja auch schon, in der Vergangenheit waren es ja die Episoden, wo wir über das Boot geredet haben und so eine Geschichte. Ja. Also da sind schon meistens richtig große Filme dabei.
Ja, eben. Klassiker und heute auch sowieso.
Da heute auch, ja. Die ist hier keine Ausnahme, dieses Supporter-Special, sondern da sind auch ein paar Filme bei, von denen ihr bestimmt schon mal das eine oder andere Mal gehört habt.
Ja, wäre komisch, wenn nicht.
Kann ich mir vorstellen. Ja, ich bin super gespannt, wie die teilweise bei dir abschneiden.
Mhm.
Und teilweise, wie die bei mir abgeschnitten haben. Du hattest wie viel Erstsichtung von den dreien?
Kein.
Kanntest alle schon?
Ja.
Okay, cool. Bei mir war es nur eine Erstsichtung. Von drei, also auch eher eine miese Quote.
Mhm.
Also große Rewatch-Episode auf jeden Fall heute.
Ja, aber ich glaube, du kennst meine drei ja auch alle.
Ich kenne alle drei von dir. Was war denn der dritte nochmal?
Die Welle?
Ach ja, die Welle habe ich auch gesehen. Ja, ja, tatsächlich, ich kenne alle drei von dir.
Ja.
Ja, ich würde sagen, bevor wir ans Eingemachte gehen, wollen wir natürlich auch zwei neue Supporter glücklich machen für den neuen Monat. Jetzt die große Frage, wollen wir selber ziehen? Für uns oder wollen wir wieder gegenseitig ziehen?
Ach, ich ziehe gerne für dich.
Du ziehst für mich?
Ja.
Komm, dann mach das.
Du willst.
Dann walte deines Amtes und mir war es völlig egal. Ich hab das dir überlassen.
Okay.
Und dann gucken wir mal, zwei Leute machen wir natürlich auch wieder glücklich im Monat April.
Ich greife mal nach ganz unten.
Mhm. Ja, Spoiler Alert, wir müssen bald wieder umziehen in einen größeren Lostopf.
Ja, wirklich.
Der ist schon randvoll.
So.
Um wen geht's denn?
Für Jens.
Um Jens geht's, Mann, der hat Lauf.
Auch ein Film, den wir beide schon kennen. What's Up, Doc?
What's Up, Doc für Jens. Okay, ein bisschen Screwball. Nice. Schön.
Barbara Streisand.
Steht fleißig drauf. November 22 beigetragen. Also siehst du es. So lange müsst ihr gar nicht warten auf eure Lose.
Das geht ja. Das ist relativ frisch. Ja, aber stimmt. Von Jens haben wir einiges gehabt in letzter Zeit.
Ja, der hat einen guten Lauf. So, wollen wir mal gucken, wer für dich zum Zuge kommt oder wen du glücklich machen darfst. Den Christian. Wie cool. Und Christian wünscht sich den Film Mummy aus dem Jahr 2014.
Perfekt.
Wollt ihr eh sehen?
Ja.
A24, hat, oder?
Genau. Ja. Oder? Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ich habe extrem viel Gutes von dem Film gehört und der steht eh auf meiner Liste, deswegen perfekt.
Okay, schönen Gruß an Christian. Freut mich sehr. Den haben wir auch oft verspätet im Lostopf insofern. Dass wir da mal was rausgefischt haben, ist auf jeden Fall cool.
Ja, super.
Ja, und die anderen nicht traurig sein. Vielleicht ziehen wir da nochmal irgendwie zusätzlich was. Gucken wir mal.
Ja, und wenn es zeitlich passt, gucke ich What's Up, Doc vielleicht auch nochmal.
Schön.
Weil das ist wirklich lange her bei mir und als Kind mochte ich den sehr.
Gut, dass du Bescheid sagst, dann gebe ich laut, wenn der geguckt wurde und wenn ich weiß, der steht irgendwie an demnächst. Oder
wann hast du denn das letzte Mal gesehen?
Das ist nicht allzu lange her. Das ist Das war mal ein Badewannenfilm vor 5 Jahren oder so.
Ach, okay.
Also ist noch relativ frisch im Gehirn. Aber gucke ich trotzdem nochmal. Ist nicht so frisch im Gehirn, dass ich jetzt den nicht nochmal rewatchen müsste, sondern ich werde mir den auf jeden Fall nochmal angucken. What's up, Dog? Ja, cool. Freue ich mich drauf. Mochte den.
Ja, ich eben auch. Also der war echt hoch im Kurs. Habe ich auch oft gesehen.
Ja, ist eine coole Comedy.
Ja.
Definitiv. Ja, vielleicht gucke ich dann mal mit. Ich muss mal kurz recherchieren, aber ich glaube, das ist so ein Film, der auch sehr gefeiert wird in der Bubble.
Und ja, ja, total.
Bei Letterboxd und Co. Der taucht auf vielen Listen auf.
So ein blonder Junge auf dem Poster mit, das kennst du bestimmt.
Ja,
ich meine, das war ein gelber Schriftzug.
Ja, ja, irgendwie sowas.
Ja.
Habe ich auch im Hinterkopf. Na, guck mal, vielleicht gucke ich den auch mit. Schau mal, wie wir zeitlich da aufgestellt sind. Momentan sind wir sehr gute Bambule hier mit den Auftragsfilmen.
Ja, ja, das war auf jeden Fall auch echt Akkord gucken jetzt so die letzten Wochen. Und
ja.
Also ich muss mir tatsächlich jetzt meine Freizeit so einteilen, dass ich da im Vorfeld plane, wann ich welchen Film gucke, weil die ja zum Teil schon auch mit einer ordentlichen Lauflänge daherkommen. Und das ist echt krass.
Ja, das stimmt.
Ein bisschen Freizeitstress gerade.
Das stimmt, ja. Und dann haben wir noch andere Episoden zu planen mit anderen Kollegen, die wir jetzt natürlich demnächst aufnehmen, wo ja auch immer Auftragsfilme anstehen und denken so, okay, wir müssen das noch ein paar Tage verschieben. Das wird nichts mit Lawrence von Arabien jetzt noch hier zwischen...
Ja, eben.
Zwischen der Supporter-Episode und dem und der regulären Episode, wo wir
das ist ja auch kein,
unsere 3 Losfilme gucken müssen.
Kein 90 Minuten.
Eben, ja.
Ja. Nee, also eben. Aktuell ist es ein bisschen viel, aber noch kriegen wir alles hin.
Noch kriegen wir alles hin, richtig.
Ja.
Noch mussten wir Dennis hier nicht einfliegen lassen und hier einquartieren.
Ja, und du hast jetzt aber von meinen Filmen keinen mitgeguckt.
Doch.
Ah ja? Okay, ja. Dann gucken wir mal, ob es beim ersten schon der Fall ist.
Gucken wir mal.
Weil das wäre auf jeden Fall spannend. Weil das ist wieder einer von diesen Filmen, die ich nach dem Kino nicht so geil fand oder im Kino und mir dann den Director's Cut angucke oder angeguckt habe. Das war bei Königreich der Himmel ja der Fall. Mhm. Der hat sehr gewonnen. Und jetzt sprechen wir über Troy.
Mhm.
Und da weiß ich nämlich auch noch, dass ich nach dem Kino echt so semi-begeistert war. Ich fand da eine Menge doof.
Ja, wir haben uns zwischenzeitlich immer über Troy unterhalten und da hast du das auch mal gedroppt, dass du da nicht so, warst nicht so der Riesenfan von dem Film.
Ja, wie ging es dir damit? Du mochtest den nach dem Kino?
Ich mochte den nach dem Kino, aber ich hatte auch so ein paar Sachen auszusetzen und ich habe ja nie den Director's Cut gesehen, deswegen habe ich jetzt die Gelegenheit genutzt und habe mir den Director's Cut auch angeguckt zum ersten Mal.
Ach geil, hast du auch geguckt?
Ja.
Ja.
Und der profitiert von einigen. Also die längere Version, definitiv. Mhm. Also deine, ich will jetzt nicht sagen Befürchtung, sondern deine Vermutung, dass der Film vielleicht gewinnt, weil dir die Charakterzeichnung ein bisschen zu dünn war und weil so bestimmte Zusammenhänge fehlten. Die wurden hier durch die längere Version tatsächlich erschlossen. Aber ich gehörte nicht zu den Gegnern des ersten Teils. Also zu der Kinoversion. Ich war damals schon angetan von dem Film und fand ihn schon damals gut, aber...
Was heißt das in Punkten?
Naja, eine 8 war das definitiv damals auch.
Ja?
Ja, ja.
Wow. Okay.
Für mich war das neben... Also ist er immer noch. Mhm. Kann ich schon mal vorweggreifen. Der ist neben Gladiator für mich der einzige relevante Monumentalfilm der 2000er Jahre. Also alles, da sind ja eine Menge dann rausgekommen irgendwie danach. Und die beiden sind für mich die einzigen Nennenswerten, wo man wirklich sagen muss, die sind, die machen einiges richtig.
So, so.
Ja.
Dann wird jetzt hier Königreich der Himmel einfach mal
abgestraft. Ja gut, das sind so Ritterfilme. Ritterfilme ist noch eine andere. Aber Königreich der Himmel ist tatsächlich noch...
ist was anderes als so ein Sandalenfilm, ja.
Ja, okay. Ja, ich finde so diese Sandalen-Monumentalfilme ist für mich noch eine andere Nummer. Das ist für mich sowas wie... Gods of Egypt gab's oder hier diese Bad Hur Remakes und sowas, da gab's ja auch tausende irgendwie, die rauskommen.
Ja,
Alexander würde ich dazu zuzählen, definitiv.
Ja.
Und die kacken halt,
ja,
halt alle zwischen diese
beiden. Aber auch wirklich alle schlecht im Vergleich, ja.
Eben, eben.
Okay, ja, da bin ich bei dir. Ja, gucken wir mal, ob es jetzt der Director's Cut rausgerissen hat.
Bin gespannt.
Der ist von 2007 und wie es bei solchen Filmen öfter der Fall ist, eine ganze Ecke länger, über eine halbe Stunde. Ist dazugekommen. Die Kinofassung ist 2 Stunden 43, was auch schon nicht wenig ist. Und der Director's Cut kommt mit 3 Stunden 16 daher.
Mhm.
Das ist echt eine amtliche Lauflänge, ja.
Ja, noch so ein monumentales Werk von der Laufzeit.
Mhm. Ja, und nicht nur von der Laufzeit, das Budget war hier auch echt ordentlich, 175 Millionen. Und die sieht man, finde ich. Also die haben hier schon wirklich beeindruckende Sets und fahren da richtig was auf. Was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass der Regisseur Wolfgang Petersen war.
Ach.
Das habe ich irgendwie komplett verdrängt.
Mhm.
Der ist ja letztes Jahr im August gestorben, mit 81. Bringt's auf 30 Credits. Und das war schon einer seiner größeren. Seitdem schon einige große Hollywood-Filme gemacht, aber mit
auch,
so
auch ganz cool, dass wir ja das Boot im Supporter-Special hatten im früher.
Stimmt, ja.
Und jetzt wieder über den Wolfgang Petersen-Film reden.
Ja. Ja, und das Ding war sogar Oscar-nominiert.
Mhm.
Allerdings nur für Kostüm. Was heißt nur? Und ja, geschrieben, das finde ich nämlich auch ganz spannend, weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, weil das ist natürlich lose angelehnt an Homer und die ganze Odyssee, Odysseus-Geschichte. Und zum Drehbuch hat das aber David Benioff hier verfasst.
Ach.
Ja.
Nee.
Den dürften die meisten als Creator von Game of Thrones kennen.
Das habe ich nicht gewusst. Ja.
Und der hat aber schon auch echt ein paar große Sachen geschrieben. Und das hier ist auf seinem Mist gewachsen. Musik von James Horner. Das merkt man schon auch. Und das finde ich aber auch witzig. Da ist im Director's Cut ein bisschen was dazugekommen. Da komme ich später noch dazu.
Mhm.
So, jetzt erstmal die Handlung. Für die, die da geschichtsmäßig nicht so fit sind. Weil so die Story rund um Troja, das kennt man ja. Spätestens die Nummer mit dem Pferd ist, glaube ich, den meisten irgendwie geläufig. Inhaltlich sieht es so aus, wir sind 1250 vor Christus, meine ich. Und es geht um Paris. Der ist der Prinz von Troja. Der wird von Orlando Bloom gespielt. Und in einer...
Für den habe ich schon aufgelegt übrigens. Für den Paris.
Ah ja?
Hat es kurz gedauert, auf jeden Fall, bis der Groschen gefallen ist.
Ja, so ein bisschen eine andere Ecke. Auch regional, glaube ich.
Und
wüsstest du, wo Troja...
So alt bin ich noch auch wieder nicht.
Wüsstest du, in welchem Land Troja liegt?
In welchem Land Troja liegt?
Mhm.
Müsste ja dann östlich von Griechenland sein.
Ja, da.
Was kann das sein?
Tja, was kann das sein?
Nee, ich will jetzt nicht blöd rumraten.
Die Türkei.
Ach, siehst du. Ja. Ich wollte erstmal Türkei sagen, dann dachte ich so, ach komm, mach dich wieder zum Löffel hier, wenn du Türkei sagst. Und dann wäre es richtig gewesen.
Ja, tatsächlich hat sich die türkische Regierung auch ein bisschen stark gemacht dafür, dass sie das auch dort drehen. Und es wurde auch viel dort gedreht.
Mhm.
Und das trojanische Pferd, was hier im Film ja dann auch zum Einsatz kommt, das steht auch noch in Çanakkale. Das ist so ein Touri-Ort und da ist das, steht das,
das Originalpferd?
Ja, ja, steht da.
Okay, das ist ja krass.
An der Küste.
Das habe ich nicht gewusst.
Ja, und deswegen natürlich Türkei. So, also Paris, der ist jetzt im Prinz von Troja und in einer mörderdämlichen Aktion macht er sich an eine Frau ran, die das auch noch erwidert. Problem ist, die Dame ist verheiratet mit König Menelaos. Das ist der Bruder von Agamemnon. Und Agamemnon, der macht zu der Zeit da eine Riesenwelle, weil der hat ein Riesenimperium und hat auch nicht vor, damit aufzuhören. Der will das immer größer werden lassen und nimmt deswegen alles ein, was er kriegen kann.
Mhm.
Hat mittlerweile halt sehr viele griechische Stämme vereint, will das eben zu einem großen Imperium aufziehen. Damit ist er eben auch schon recht weit gekommen. So, und jetzt ist aber so der nächste oder letzte große Knackpunkt eben Troja. Das ist geografisch und damit strategisch ein relativ wichtiger Ort, weil da ist eine Meerenge. Das ist so ein bisschen wie bei Gibraltar. Und da ist eben diese Festung Troja, rund um Troja. Und das heißt, wenn du die Stadt einnimmst, kontrollierst du halt eben auch diesen Meerzugang. Und der ist natürlich für Wirtschaft und Co. sehr wichtig. Deswegen will Agamemnon natürlich Troja einnehmen. So, und jetzt ist er halt der Prinz von Troja, schnappt sich jetzt ausgerechnet Helena. Und das ist eben die Frau von Menelaos. Und das will der natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Agamemnon nutzt die Nummer, um seinen Krieg gegen Troja voranzutreiben. So, und der Deal ist, naja, Menelaos, der fühlt sich natürlich Mörder provoziert und will seine Ehre retten, will deswegen natürlich Paris irgendwie herausfordern, Helena zurückhaben, wobei an einem gewissen Punkt sagt er auch, er will die eigentlich nur zurückhaben, um sie dann möglichst brutal umzubringen.
Mhm.
Weil das halt, ja, fühlt sich halt tierisch angepisst, dass eben hier der Paris, der auch, also so wie er inszeniert ist, halt ein übler Lutscher ist. Deswegen ist Orlando Bloom schon auch wieder
die Lutscher,
perfekte Filme. Besetzung. Ja, ja, schon. Der hat aber auch selber gesagt, dass seine Rolle eigentlich ein völliger Idiot ist.
Mhm.
Der ist hier schon auch sehr opfermäßig inszeniert. Also das ist schon...
Ist schon abgefahren, dass er mit Herr der Ringe eigentlich so einen Heldeneinstand geliefert hat, ja, und danach immer wieder zum Lappen besetzt worden ist. Ey.
Naja, ich meine, bei Fluch der Karibik ist es ja so ein bisschen Hybrid.
Ja, da war es Hybrid, ja.
Aber ja, ich finde, er bringt das halt aber auch da wieder archetypisch echt mit. Hm. Klar, also Legolas ist mit Abstand die coolste Rolle von ihm.
Voll.
Wahrscheinlich. Ja, jedenfalls nutzt jetzt diesen Umstand Agamemnon als Vorwand, da den Krieg loszutreten. Mhm. So, seine Habgier ist hier das Hauptmotiv, weil der will halt, wie gesagt, das Reich immer weiter vergrößern. So, jetzt hat er, also jetzt soll es da Verhandlungen geben, wobei die Verhandlungen sehen halt einfach eher wie so eine Drohung aus. Er sagt halt, hey, also sieht so aus, entweder ihr ergebt euch jetzt und übergebt mir die Führung von Troja. Ihr dürft hier noch weiter abhängen, aber wenn ich euch brauche und ihr für mich kämpfen sollt, dann müsst ihr sofort am Start sein. Alternative ist, wir machen hier alles platt. Mhm. Ja, und jetzt sagt aber der König in Troja, Priamos, von Peter O'Toole gespielt übrigens, der sagt, du, wir sind hier noch nie eingenommen worden, die Festung steht seit Jahrhunderten und das wird alles überhaupt kein Problem. Mhm. Ja, und dann gibt's noch eine wichtige Figur, die ist eigentlich im Team Agamemnon, hat aber halt auch eine ziemlich große eigene Agenda, das ist Brad Pitts Figur Achilles. Weil das ist der krasseste Krieger im Heer von Agamemnon. Und deswegen eine wichtige Figur, weil eben auch die Moral der ganzen Truppe an Achilles hängt und er so ein bisschen als Galionsfigur halt immer vorne weggeht und eben damit die Moral der Leute so ein bisschen steigert. Und da der aber von Agamemnon irgendwie nicht unter Kontrolle zu kriegen ist, ist das halt so eine ziemliche Wildcard.
Ja, die sind gegenseitig keine großen Fans voneinander.
Nee, und Achilles will halt auch nicht für Agamemnon kämpfen, sondern er kämpft für sich und vor allem für seinen Ruhm. Mhm. Der wird nämlich auch hier als wahnsinnig eitler Fatzke inszeniert. Es ist eigentlich schon geil, wie schlecht der wegkommt. Mhm. Weil der wirklich nur total eitel auf Ruhm aus ist. Der kriegt von seiner Mutter auch relativ früh im Film gesagt, so, du hast jetzt zwei Optionen, entweder du bleibst hier, suchst dir eine Frau, wirst Kinder kriegen und für immer glücklich leben. Mhm. Oder du ziehst den Krieg, wirst niemals eine Familie haben, aber dein Name wird für immer in der Geschichte sein. Tja, da er noch keine Kinder hat, ist die Entscheidung relativ schnell gefallen. Und Achilles zieht halt mit in den Krieg. Aber eben verfolgt er immer so ein bisschen seine eigene Agenda. Ja, und dann geht es natürlich darum, kann Agamemnon mit seiner Truppe Troja einnehmen oder nicht? Und die ganze Nummer halt wirklich ausgelöst durch eine
Fremdkehre.
Ja, durch eine Liebe, die aus dem Fremdgehen entstanden ist. Ja, völlig dämlich eigentlich. Mhm. Und jetzt wird da unter Umständen ein ganzes Volk vernichtet, weil der Paris sich an die Helena rangeschmissen hat. Mann, Mann, Mann.
Die schöne Helena, die schönste schöne Frau der Welt, Helena, wurde natürlich von einer Deutschen besetzt. Also wie kann es anders sein?
Wobei ich den Ansatz ganz gut fand, das war Petersens Idee. Weil ursprünglich wollte der Helena komplett raushalten aus dem Film.
Okay.
Der hat ja hier, habe ich ja eingangs schon gesagt, das ist ja historisch alles relativ lose gehalten hier.
Klar.
Weil im Grunde ist es eben Odysseus' Geschichte, der findet auch statt, aber steht halt nun wirklich überhaupt nicht im Fokus. Der wird von Sean Bean gespielt und ist hier eine absolute Randfigur. Wird auch ein bisschen mit gewitzelt, weil der kommt dann irgendwie, als dann an die Schlacht geht, kommt er auch relativ spät dazu. Das wiederum hat historischen Kontext, also so, die sind sich bewusst dessen, was passiert ist, aber gehen damit eben relativ locker um. Und
Spoiler-Triangel, Sean Bean überlebt.
Das haust du jetzt einfach so raus, okay. Gut.
Also das ist schon Erwähnung wert, finde ich.
Ja, aber es ist definitiv ein Spoiler.
Ja. Sean Bean überlebt.
Gut.
Nehme ich mal auf mich.
Ja, alles klar. Wie du meinst. Ja, und also ich meine, aus heutiger Sicht ist die Besetzung ja wirklich, wirklich krass.
Ja.
Die waren damals noch nicht alle so große Namen, aber aus heutiger Sicht wirklich heftig. Und bin ja gerade damit eingestiegen, die Besetzung von Helena war nämlich ursprünglich, sollte die natürlich sehr prominent besetzt werden. Mhm. Und Petersen hat sich dann aber dafür stark gemacht, nachdem er mehr oder weniger gezwungen wurde, die Figur hier mit reinzubringen, war sein Ansatz, wir besetzen die komplett unbekannt. Und das war der Start von Diane Krügers Karriere.
Ja.
Weil nach wochenlangem Suchen haben die dann sie gefunden. Und das hat ja nachgewiesenermaßen ganz gut funktioniert.
Hat die davor schon so ein bisschen was gemacht oder? Weiß ich jetzt gar nicht.
Nee, soweit ich weiß, war das ihr erstes Ding. Also ob die jetzt mit, ob die da noch irgendwelche andere Einträge in der Vita hat, habe ich gar nicht nachgeguckt. Mhm.
Weiß ja nicht, ob die hier irgendwelche deutschen Fernsehfilme gedreht hat oder so und dann.
Also soweit ich weiß, war die Model.
Okay.
Meiner auch in Paris gearbeitet und die kommt ja aus der Frankfurter Gegend so. Ich kenne einen, der mit ihr zur Schule gegangen ist. Die heißt ja eigentlich Heid Krüger.
Ja, aus Frankfurt ist sie, okay.
Ja, also ob nicht direkt Frank, weiß ich nicht, aber so aus jeden Fall aus, aus der Gegend, ja. Ja, und neben den genannten haben wir noch sehr wichtig Eric Banner als Hector. Dann eben Peter O'Toole.
Das Paris ist Bruder.
Schon auch, genau, ja, der Bruder von Paris. Dann Brian Cox spielt Agamemnon. Milenaus wird von Brendan Gleeson gespielt. Hm. Dann hier in seinem Debüt als der Cousin von Achilles und eben auch so ein bisschen einer, der von ihm beschützt wird, Patroclus in der Rolle, Garrett Hedlund. Dann haben wir noch James Cosmo. Julie Christie spielt hier in einer Szene, oder? Also mehr kommt die nicht vor.
Ja.
Die Mutter von Achilles.
Aber wie geil ist es, was diesen Cast angeht, dass er mit Peter O'Toole und Julie Christie zwei überkrasse Stars aus dem Golden Hollywood geholt hat, die yeah. schon im Monumentalfilm von damals mitgespielt haben.
Ich meine, Lawrence of Arabia, da haben wir ihn.
Und der holt ihn halt in die neue Generation rein. Das ist schon, mit diesen ganzen Jungstars, das ist schon ein krasser Move.
Und dann ist eine leider unnötig wichtige Figur, Rose Byrne, die hier auch sowas wie ihren Karrierestart mit dem Film hinlegt. Mhm. Und ja, aber ich finde die Handlung rund um sie nahezu unnötig. Also das ist dann eben, dass Achilles halt auch noch so eine Art Love Interest bekommt und den ganzen Handlungsstrang finde ich tatsächlich ziemlich unnötig.
Ja, so ein bisschen das moralische Dilemma unseres Helden.
Ja, 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 ja. Also wie gesagt, es ist ja eh, gibt hier eine Menge Freiheiten hinblicklich historischer Ereignisse und das ist ja auch fein. So, ich glaube, der Film hat auch keinen Anspruch, eine Dokumentation zu sein. Und natürlich weiß man bei einem Film in der Größenordnung, dass viele Sachen halt Hollywood entsprechend, Hollywood-gemäß inszeniert werden. Mhm. Und das, was ich damals aber nach dem Kino irgendwie doof fand, das hat sich jetzt ein Stück weit relativiert, weil eben in dem Director's Cut eine Menge dazukommt. So, und das, ich glaube, der größte Unterschied ist, es ist sehr viel blutiger als in der Kinofassung. Also aber, alter Falter, die hauen hier stellenweise wirklich auf die Kacke. Hier passieren Dinge, also finde ich stellenweise echt krass. Du hast Enthauptungen, Pfählungen, so, da werden einfach Leute aufgespießt, Köpfe abgehackt.
Ja, so ein Speer in den Helm rein, durch den Kopf durch.
Ins Gesicht, okay. Speer ins Gesicht, ja. Alter, in der Closen. Ja. So.
Auch schon eine fragwürdige Altersfreigabe, wie ich finde. Dann
Unmenge nackte Haut. Du hast Kleinkinder, die irgendwie ins Feuer geschmissen werden oder von einer Burg runter oder sonst was. Also super krass einfach. Vergewaltigung am laufenden Band. Und also wirklich die Gewaltdarstellung ist schon sehr explizit. Und ja, wie du gerade sagst, der Director's Cut hat trotzdem eine 16er Freigabe bekommen. Mhm. Und das, ich kann mir aber vorstellen, dass dadurch, dass der so viel später kam, dass da halt nicht mehr groß drauf geachtet wurde. Also weißt du, das
wäre
nochmal zum Kino-Release was anderes gewesen. Aber so gibt es eben eine sehr explizite Gewaltdarstellung und einige Charaktere werden auf jeden Fall eine ganze Ecke dreidimensionaler dadurch. Allen voran finde ich schon Helena. Mhm. Plus es gibt definitiv mehr nackte Haut als in der Kinofassung, weil jetzt hier sind Brüste zu sehen. Mhm. Ja, und dann sehen wir die wunderschönen Brüste von Diane Krüger und anderen Beteiligten.
Naja, die Charakterzeichnung und allgemein wird ein bisschen detaillierter. Also ich glaube auch, das Treffen zwischen Odysseus und Achilles wird, glaube ich, auch nicht in der, der kommt, glaube ich, auch im Director's Cut erst zum ersten Mal.
Nee, das Treffen nicht, aber zum Beispiel, wie sie Achilles finden und er sich da diesen Spaß erlaubt.
Mit dem Hund und so, wo er mit dem Hund sitzt, oder?
Genau.
Genau.
Die Szene, die ist zum Beispiel gar nicht drin in der Kinofassung. Ja.
Und bei der Kinofassung weiß halt nicht, wie die beiden zueinander stehen. So, es wird ja schon in dieser Szene rausgekommen, dass sie recht freundschaftlich unterwegs
sind. Ja, eben. Und das ist das, was ich so doof fand am Kinocut. Ich hatte das Gefühl, bei ganz vielen Figuren fehlt eben was. Oder es ist halt, warum sind die da? Warum jetzt plötzlich so? Wieso stehen die so zueinander und so? Da fehlt da einfach vieles. Und das wird jetzt echt eine ganze Ecke runter. Und deswegen, ich finde den Film sehr gut. Aber das, was mich halt am Kino-Cut auch schon gestört hat, das ist hier leider nicht rausgefallen. Das ist halt immer noch mit drin und das finde ich super abgefahren, weil ich dadurch nicht so richtig weiß, wer eigentlich die Zielgruppe für den Film sein soll. Also für dich funktioniert, aber für mich hat der wahnsinnig viele soapige Elemente. Es gibt hier ganz viele Szenen, wo es wirklich förmlich trieft vor Pathos und irgendwie die schmachten sich da an und das ist alles so soapy. Also gerade so die ganzen Szenen, wo es um diese zwischenmenschlichen, vor allem romantischen Beziehungen geht, also alles zwischen Brad Pitt und Rose Byrne und alles zwischen Orlando Bloom und Diana Krüger, trieft halt wirklich. Und das verstehe ich nicht. Erst recht nicht im Kontrast zu dieser sehr expliziten Gewaltdarstellung.
Ja, weißt du?
Ich glaube, dass die mit so einer Gewaltdarstellung was anfangen können, da würde ich mich jetzt mal dazu zählen, denen ist in der Regel dieses Geschmachte zu viel. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt mal ganz klischee-mäßig sagen, primär weibliches Publikum freut sich dann über einen nackten Brad Pitt mit einer Rose Byrne im Bett und die schmachten sich ewig an. Für die wiederum ist dann diese Gewaltdarstellung viel zu explizit. Weil ich kenne wenig Leute, die beides im gleichen Ausmaß gut finden. Und du hast ja aber eben von beidem so ein bisschen die Extreme und ich frage mich halt, wieso wird das in einen Film gepackt? Also weil die Tonalität des Films damit für mich irgendwie völlig verschoben ist. Weißt du, beim Kinocut dachte ich, also war dann einfach das Resümee für mich, ja, der ist mir einfach zu schnulzig. Das ist für so ein Historiendrama, ist mir das insgesamt einfach zu soapy. Und jetzt kommt diese ganze Gewalt dazu, die ich gut finde, aber die soapy-Elemente sind halt trotzdem drin und ich denke mir dann unterm Strich, ja, für wen ist denn dieser Film gemacht?
Okay.
Also erst recht in der Director's Cut-Fassung, die ich ja besser finde, aber ja. Weißt du, ich meine?
Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber man könnte hinterfragen, wie Monumentalfilme allgemein gestaltet worden sind, also auch damals. Und der große Unterschied von Troja ist ja, wie du schon richtig festgestellt hast, zu den Klassikern aus den 50ern und 60ern, ist ja die explizite Gewalt. Und dass wie er inszeniert worden ist, dass es viel härter ist und dass es viel zeitgemäßer ist, auch mal so zu zeigen, wenn einer irgendwie einen Speer, wenn einer stirbt halt, dann ist es hässlich. Das ist ja so wie der Unterschied zwischen dem Kriegsfilm Der längste Tag, den ich hatte, und Soldat James Ryan. Weißt du, das ist ja ein Sprung von der Inszenierung jetzt, nicht von der Story selbst.
Ja.
Und die Story selbst bei Monumentalfilmen, ob das Spartacus ist oder Ben Hur.
Da hast du überall diese Pathos-Momente.
Du hast immer Pathos-Momente und du hast immer irgendeine schwülstige Liebesbeziehung mit drin, so weißt du, zwischen bei Kleopatra, egal welchen Film du nimmst. Und das hat Petersen einfach mal 1:1 übernommen. Der hat gesagt, okay, der braucht hier auch diese Liebesbeziehung, wie damals große Gefühle.
Und ich glaube, ich hätte mich damit arrangieren können, wenn sie es bei Paris und Helena gelassen hätten, dass dann Achilles auch noch eine braucht.
Ja.
Finde ich mörder unnötig. Und damit ist auch die Figur von Rose Byrne, ist mörderdämlich, Alter. Die ist im ersten Moment, kommt sie noch an, also wird da ja echt übelst misshandelt und dann will Achilles sich halt für sie einsetzen. Und das Mindset, was sie am Anfang hat, ist aber ganz klar in eine abweisende Richtung, weil sie halt sagt so, hey, du hast einfach meine Priester abgeschlachtet, die waren unbewaffnet und bist da einfach reingelaufen und hast sie alle umgebracht. So, ich will nichts mit dir zu tun haben. Und das kippt aber in Bruchteilen von Sekunden. Und
ist
halt dann
Brad Pitt.
Ist
Brad Pitt.
Natürlich. Verstehe ich auch. Und der ist ja auch, also der kommt ja wirklich mit der Statur von einem griechischen Gott daher. Das passt ja auch alles. Wobei er ja nicht so richtig Bock auf den Film hatte, ne? Das war ja auch so ein Ding. Aber was ich ganz witzig finde.
Also tatsächlich jetzt nicht ironisch, sondern.
Nee, das passt natürlich. Ja. Was wollte ich erzählen? Ja, was ich ganz geil fand, stand in Trivia Facts, weil die hast du dir jetzt wahrscheinlich nicht durchgelesen. Ne?
Nee, also, da habe ich mir nicht durchgelesen.
Naja, und es gibt ja diese eine recht lange Kampfsequenz zwischen Brad Pitt und Eric Bana.
Ja, die war super.
Wüsstest du, was das... Das hast du wahrscheinlich nicht im Ohr, aber da kommt ein anderer Soundtrack zum Einsatz. Also die haben, habe ich vorhin angesprochen, die haben im Director's Cut, weil sehr viel länger, musste ja neue Musik dazukommen. So. Und da... also weil James Horner hat halt die Musik für die Kinofassung komponiert. Übrigens in weniger als 6 Wochen. Total abgefahren, war da super schnell zugange. Und dann hat Gabriel Jarrett über ein Jahr an seiner Version gearbeitet für den Director's Cut. Das wurde dann aber von Warner komplett abgelehnt. So, und dann hat Petersen in dem Director's Cut Teile von Jarretts Filmmusik aus alten Filmen verwendet und noch andere Musik, die er halt bekommen hat und was wohl rechtemäßig kein Problem war, aber so hast du halt zum Beispiel Elfmans Planet der Affen-Theme da an manchen Stellen.
Okay.
Oder hier Graf von Monte Cristo ist auch zu hören. Mhm. Und eben in dieser Kampfszene zwischen Achilles und Hector hast du Starship Troopers.
Abgefahren.
Dieses, ich glaube, das hieß auch Attack of the Bugs oder.
Aber können die sich Bugs? Da, das habe ich mich immer mal gefragt, weil man hört es ja immer wieder so als Funfact, dass die so Versatzstücke aus anderen Filmen benutzen. Mhm. Und rechtemäßig ist das überhaupt kein Problem, dass die Studios,
glaube,
oder die Filmemacher, dass die das, dass die einfach mal irgendwie so einen Teil vom Score irgendwie benutzen können?
Ich glaube, das ist wie mit Sampling im Hip-Hop. Mhm. Wenn du was samplest, also wenn du bei einem Label gesigned bist und was samplest, was beim gleichen Label damals rausgekommen ist.
Das ist kein Thema.
Na, dann hast du halt, kannst du anders vorgehen, als wenn das eben bei einem anderen Label war.
Ja, ja, logisch.
So, dann brauchst du eine andere Clearance, weil ich glaube, das Label kann dann einfach sagen, ja, easy benutzt. Mhm. So, und wenn es aber von einem anderen Label ist, dann musst du halt das clearen.
In dem Fall ist das Label das Studio.
Genau, und hier ist das Label halt das Studio.
Okay.
Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der dann da das einfacher verwenden kann. Mhm. Ah, ich finde es halt schon cool, weil ich habe mir dann eben dieses Starship Troopers Ding mal angehört und das ist halt echt ein geiles Stück und ja, völlig in einem anderen Kontext jetzt, ja, und damit natürlich nicht wiederzuerkennen. Alles ganz geil. Mhm. Ja, und eben dieser lange Kampf zwischen Brad Pitt und Eric Bana, beziehungsweise Achilles und Hector, da haben die keine Stunt-Doubles verwendet. Mhm. Das war halt Petersen wichtig, weil er auch oft nah an den Gesichtern war, dass man die beiden real im Kampf hat. So, das heißt, die mussten übelst lange trainieren für das Ding, das wurde komplett durchchoreografiert und dann gab es eben so ein Gentleman's Agreement zwischen den beiden, wo es heißt, wenn jetzt in der Action dann doch mal zufällig einer von den Hieben da landet, wo er sein soll, ne, und ich halt nicht gerade knapp vorbei hau, sondern du halt was abkriegst, mhm, so, dann gibt's Geld. So haben die sich vereinbart, also für jeden leichten Treffer gibt's $50, für jeden härteren Treffer $100.
Okay.
So, und am Ende.
Wer hat den Reibach gemacht?
Ja. Was denkst du? Weil einer musste dem anderen was bezahlen, der andere tatsächlich nicht. Also einer hat den anderen öfter mal getroffen und andersrum nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass Eric Bana wahrscheinlich der geschicktere Kämpfer war.
Mhm.
Und dass er weniger blechen musste, sondern mehr gekriegt hat.
Richtig. Also Bana musste nichts an Brad Pitt bezahlen.
Gar nichts,
okay. Gar nichts. Der hat nicht einmal erwischt. Und Brad Pitt musste $750 an Bana abdrücken.
$750, Mann, Mann.
Das heißt, der musste ihn ja mindestens 8-mal erwischt haben.
Ja, stimmt.
Ey, und dann, ich find's so lustig, es ist halt, also irgendwo natürlich auch tragisch, aber ein bisschen witzig ist es, weil Brad Pitt hat sich bei den Dreharbeiten ausgerechnet die Achillessehne gerissen.
Bei der Anfang, ja, das habe ich im Making-of gesehen. Das war tatsächlich bei der ersten Szene, wo er etabliert wird als Kämpfer.
Ja, bei diesem Sprung.
Genau.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein geiler Move.
Ist die Achillessehne. Ja. Fand ich schon mal irgendwie cool.
Mhm.
Ja, und Wolfgang Petersen hat das Ding tatsächlich primär deswegen angenommen, weil er damals für Gladiator angefragt wurde und das abgesagt hatte.
Oh.
Das hat er natürlich rückwirkend sehr bereut. Mhm. Und als dann diese Möglichkeit kam, hat er natürlich dankbar angenommen. Ja, und als Warner noch der Meinung war, wir müssen Helena sehr prominent besetzen, da haben die halt Leute wie Keira Knightley, Jennifer Lopez, Sophie Marceau, Keira Knightley.
Schon wieder.
Connie Nielsen. Keira Knightley habe ich schon gesagt. Halle Berry.
Ah ja.
Catherine Zeta-Jones. Das hätte man sich auch noch vorstellen können.
Mhm.
Ja.
Durchaus.
Und so ist es halt Madame geworden. Christopher Nolan wollte übrigens den Film nicht machen. Der hat das auch angeboten bekommen. Genauso wie Terry Gilliam. Terry Gilliam hat nach eigenen Angaben 5 Seiten des Drehbuchs gelesen und gesagt, nee, meine.
Wäre auch wahrscheinlich ein anderer Film geworden.
Ja, auf jeden Fall. Aber hätte auch, also ich hätte es mir angeguckt, klar.
Mhm.
Na, und das war natürlich schon so eine ziemliche Hochzeit von Brad Pitt. Also auch wenn der heute immer noch sehr gut im Business ist, aber gagenmäßig, glaube ich, war das schon so sein Peak. Oder? So rund um Fight Club und das.
Da konnte er sich einiges aussuchen.
Der hat allein für diesen Film 17,5 Millionen bekommen.
Alter.
Das ist schon eine ordentliche Gage. Na, das ist Troy. Und für dich hat der Director's Cut jetzt primär Positives.
Ja, dadurch, dass ich ihn mochte, habe ich jetzt halt noch mehr Zusammenhänge gekriegt. Ich hatte ein bisschen Hintergrund zu den Stories gehabt und noch mehr Gewalt. Also für mich hat er gewonnen. Wenn du den Film natürlich generell nicht magst und dem irgendwie abstrafst und dann musst du ihn dir noch länger angucken, das war ja meine Befürchtung bei dir, als ich gesagt habe, dann jetzt langweilst du dich noch 45 Minuten länger. Weißt du, das so kann man ja auch, das hätte ja auch das Ergebnis sein können. Aber der hat einfach viele Momente, die ich wirklich geil finde. Und ja, dass er diese Monumentalfilm-Genre so aufleben lässt, auch diese Szene von Paris, wo der halt so kuscht so in diesem Kampf, so, weißt du? Wo er erst versucht, gegen den Typen anzutreten und dann haut er einfach ab. Weißt du, so während alle ihn beobachten so und zieht halt die Schmach von seinem, wie sein Bruder ihn dann, wie er so den Kopf schüttelt und denkt so, Alter. Also.
Ja, der ist eine volle Wurst, der
das
Typ.
Das ist so krass, dieser Moment. Ey. Das hast du so auch noch nicht gesehen, ey. Wie er dann so irgendwie so sein Bein umklammert, wie so ein Kleinkind und sagt und so von wegen, ich will nicht mehr kämpfen. Mhm. Ey, es ist.
Ja, und das davor macht er noch voll einen auf dicke Hose, von wegen, ja, ich liebe sie so sehr, die können alles mit mir machen, scheißegal.
Ich würde für sie sterben, so scheiß drauf, ja. Genau. Ja, definitiv. Also.
Ja, also was mir vor allem damals nicht aufgefallen ist, gut, es kann jetzt 1000 Gründe haben, aber jetzt ist es mir halt aufgefallen, weil ich es sehr geil fand. Wenn zum Beispiel gerade Peter O'Toole, wenn der alleine zu sehen ist, weil der ist ja öfters mal, das ist ja ein sehr gottesfürchtiger Typ so, und der ist ja öfters mal dann alleine in seinem Tempel unterwegs oder steht da alleine auf der Terrasse und guckt da pathetisch ins Nichts. Dass sie dann mit der Musik tierisch das alte Hollywood-Ding bedient haben. Weil da hatte ich nämlich genau diese Vibes, wo ich dachte so, okay, das ist halt Lawrence of Arabia und Spartacus und Schlag mich tot. So, das ging voll in die Richtung und das hat man wirklich gemerkt, so die Tonalität kippte dann so ein bisschen in das alte Hollywood und das fand ich voll geil.
Ja, war mega. Ich finde schon, wie gesagt, die Besetzung finde ich schon einen krassen Zug, da so diesen alten Hollywood-Star aus der damaligen Zeit zu holen, weißt du, und den dann zu besetzen.
Ja, der ist toll. Also ich meine, auch da, aber das ist eine Entscheidung, die muss man halt am Anfang des Films treffen. Ist natürlich irgendwo dreist. Du hast hier Briten, Australier, Amis und sonst was. Du hast halt nicht eine Person, die irgendwie auch nur ansatzweise einen regionalen Bezug im Ursprung hat. Also ist
vor allem die verstecken ja ihre Akzente teilweise gar nicht. Also so Eric Banner, hörst du ja den australischen Akzent.
Naja,
ich finde, du hörst auch bei Brendan Gleeson, hörst du definitiv, dass der Ire ist. So, weißt du, das ist ein ganz anderes Englisch, was er redet.
Naja, also gerade bei Eric Banner ist mir aufgefallen, er hat sich Mühe gegeben. Aber zwischendurch flutscht das so raus. Also es kippt halt manchmal. Und das finde ich so geil, stellenweise von Satz zu Satz in einem Take. So. Gerade das Ding, als er seiner Frau erzählen will, wohin sie flüchten soll mit dem Tunnel.
Ja.
Er sagt, er erklärt ihr, wo der Tunnel hinführt. Und dann sagt er, weil da geht es ja um den Fluss, zu dem der Tunnel führt. Sagt er, du bist dann gleich unten am Fluss. Und dann geht der nächste Satz gleich mit Fluss weiter. Und er sagt halt eben, wenn der eine Satz endet auf River und da sagt er halt echt mit seinem australischen River. Also echt so, das endet auf A. Und dann geht's aber weiter im nächsten Satz und dann sagt er River. Und es ist wirklich so die direkte Diskrepanz.
Ja, aber steht's
so witzig. Ja, eben. Es ist halt, ne, es ist schwierig, logisch, aber ja, ist mir auch aufgefallen, aber eben so was das, also ich meine, er als Kroate ist wahrscheinlich dann noch am ehesten berechtigt, da mitzuspielen, aber alle anderen, ich meine, das ist natürlich hart, aber
ja, das
so, du kriegst keine 175 Millionen für einen Film, wo du dann Leute besetzt, die keinen Schwanz kennt. Weil wenn du die halt alle geografisch korrekt besetzen wollen würdest, dann wären halt nur irgendwelche Türken und Griechen dabei, die keinen Schwanz kennen.
Das fällt dann auch unter das historisch nicht besonders akkurat, sondern einfach nur halt, ist ein Hollywood-Film, darf man nicht vergessen. Und da ist auch die Besetzung.
Das meine ich. Das muss man dann halt am Anfang, muss man sich da einmal entscheiden, das zu schlucken und dann kann man da schon echt einen sehr guten Film sehen. Aber eben, ich komme nicht...
Wo wir gerade bei ihm sind, Alter, wie krass. Also ich will jetzt nicht verraten, was da passiert ist, wir müssen jetzt nicht spoilern. Aber Peter O'Toole halt Achilles besucht in diesem Zelt. Und die Szene, die davor passiert ist, was Achilles da gemacht hat, Alter, das ist nämlich auch ein ultra geiler Moment. So, ich dachte, okay, das ist krass. Das hätte man so wahrscheinlich auch nicht gezeigt in den 50er, 60er Jahren.
Ja, weiß ich nicht.
Völlig durchdreht.
Also ich meine, bei Spartacus gibt es ja schon auch
ein
paar üble Momente. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also der Film kommt halt wirklich mit einer Härte daher, die es damals nicht gegeben hat in der Form. Also im Kino. Aber eben, für mich kollidiert das tierisch mit dieser Schnulze.
Aber waren noch nicht allzu große Anteile, oder? Die jetzt der Raum einnimmt da zwischen Rose Byrne und Achilles.
Naja,
es war also, schon.
Fand ich schon.
War so ein bisschen seine moralische... um dem noch so ein bisschen Raum zu geben, seinen Charakter so ein bisschen zu füllen. Aber ich weiß, was du meinst. Ich hätte es ja auch nicht gebraucht.
Ja.
Aber ich fand es jetzt auch nicht so störend, sagen wir mal so.
Naja, also geht ja nur darum, dass du mich, musst mich ja irgendwie einschätzen können hier.
Ja, ja, gut.
Auch wenn, ich glaube, haben wir etabliert, du kannst nichts mehr reißen, ne, beim Punkteraten. Trotzdem geht es ja jetzt um die Ergebniskosmetik.
Ja, ja. Können noch einen zweiten Punkt holen, immerhin.
Ja, eben.
Ich gebe alles jetzt auf den letzten Metern nochmal den Leuten zu versauen. Die siehste? Ja, wo ja in der letzten Episode ja keiner auf mich getippt. Haben sie schön jetzt, wo es darum geht, sind sie schon am Verkacken, weil ich meine Episode gewonnen habe.
Ja, Mann. Ja, das meinte ich ja. Kann ja auch niemand mitrechnen.
Eben.
Ja, deswegen, also ich bin froh, dass ich den Director's Cut jetzt gesehen habe, weil der wirklich für mich um einiges besser ist als die Kinofassung. Aber ich könnte nach wie vor auf dieses ganze Schnulzige verzichten.
Wie viele Abstriche sorgt das denn bei dir, bei dem Film?
In Punkten oder was?
Nicht in Punkten, aber jetzt so, keine Ahnung. Also sind das jetzt, na gut, wenn du es jetzt ansprichst, sind das jetzt 3 Punkte weniger oder ist das jetzt nur so ein leichter Abfall?
Nein, ist ein leichter Abfall, ja.
Okay.
Ja, denke ich, so kann man das zusammenfassen. Alright, Punkte zu Troy. 7,3 gibt es auf IMDb, Metascore ist bei 56, Rotten Tomatoes von der Kritik 6, das sind gerade mal 53% Empfehlung, vom Publikum 3,8 und Letterboxd 3,2. Also durchwachsen.
Ja, ja, sehr durchwachsen.
Ja.
Ich finde das ein unterschätzter Film, ich muss da echt eine Lanze für brechen. Ich trage mich eben in 8,5 ein.
Okay.
Und bei dir bin ich ein bisschen am Schwanken.
Würde es dir helfen zu wissen, wo ich aus der Erinnerung nach dem Kino war?
Ja.
6.
Hätte ich geschätzt tatsächlich.
Okay.
Wahrscheinlich hätte ich dich da an der 6 eingeschätzt.
Und da ist der jetzt auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke besser geworden.
Ja. Ich sag mal 7,5.
Das ist richtig.
Das ist richtig?
Yes.
Cool. Ja, mein Schwanken war tatsächlich zwischen 7,5 und 8.
Ja, 7,5 it is.
Das ist doch recht versöhnlich.
Denke ich auch.
Cool.
So, jetzt du.
So, jetzt komme ich. Achso, du hast vergessen noch den Patron dieses Filmes noch zu grüßen, oder?
Ach so.
Haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt.
Ja.
Das war Timo Weltenschreiner. Also.
Timo, okay.
Da auch nochmal ein Shoutout.
Ja, hast du recht. Und der Film, den hat er tatsächlich erst im Februar beigesteuert.
Februar beigesteuert.
Ging fix.
Ist ja noch relativ frisch. Aber die sind, glaube ich, soweit ich weiß,
ach so, alle, die alle sind aus Februar. Aus. Insofern. Oh Gott, wir sind so clever. Ja,
ging alles sehr fix.
Hast du recht. Also bescheuert, ey. Ja, haben wir ja angekündigt, das war ja die Aktion.
Ja. Und jetzt grüße ich unser Kumpel Olli. Der ist nämlich auch in den Genuss gekommen, dieser Sechslose. Und ist ja auch ein Auftragssupporter, genau wie Timo. Und die haben ja natürlich auch ihre Losfilme im Rennen. Und das hätte tatsächlich fast der Debütfilm von Wes Anderson sein können, weil das Drehbuch nämlich lange vor seinem offiziellen ersten Langfilm fertig war, vor Bottle Rocket. Aber es ist dann sein zweiter Langfilm geworden und bin froh, auch von diesem sehr geschätzten Filmemacher mal so die Lücken zu schließen, denn jetzt fehlt mir wirklich nur noch Bottle Rocket, denn ich habe jetzt Rushmore gesehen.
Sehr schön.
Dank Olli aus dem Jahr 1998. Und bin recht froh darüber. Am Drehbuch war noch Owen Wilson beteiligt. Können wir an der Stelle erwähnen, der auch später vor der Kamera das eine oder andere Mal für Wes Anderson.
Naja, zumal bei Bottle Rocket hat er doch auch mitgeschrieben.
Ja, ja, da hat er auch mitgeschrieben. Die waren so das Dream Team.
Hast du jetzt mal nachgeguckt, ob ich über Bottle Rocket hier gesprochen habe oder nicht?
Nee.
Okay, weil da waren wir uns doch irgendwie nicht sicher.
Stimmt, du hast erwähnt, dass, also auf jeden Fall hast du den gesehen, hast du gesagt, aber ich habe ja die Tabelle hier vorzulegen. Nee, kein Bottle Rocket.
Okay.
Keine Ahnung, was da los war. Ich meine, ich versuche ja so über sämtliche Filme, die ich gesehen habe oder gesichtet habe, versuche ich ja hier zu reden oder zu rezensieren.
Ja.
Du hast ja öfter mal Filme, wo du sagst, ach nee, muss ja nicht über alles reden.
So 3/4 höchstens.
3/4 höchstens. Und der ist irgendwie hinten rausgefallen.
Weiß auch nicht, was da los war.
Keine Ahnung, ja.
Okay.
Jetzt hätten wir die Wes Anderson-Filmografie schließen können, aber du ignorierst dann einfach Bottle Rocket.
Keine Ahnung, wieso?
Weiß ich auch nicht. Ja gut, früher oder später will ich den ja auch
sehen. Also doll ist der nicht, ne? Das
doll ist der nicht?
Nee.
Wie stehst du denn zu Rushmore? Wann ist das letzte Mal, dass du den gesehen hast und wie ist da der Status?
Ich habe den nur einmal gesehen und das war so, ich würde sagen Anfang 2000er.
Mhm.
Und ich mochte den.
Mochtest den gern?
Ja.
Cool.
Ich finde, der passt auch schon relativ gut in das, was man dann später so von Wes Anderson kennt.
Das kann man laut sagen, ja. Der ist definitiv...
ja, weil Bottle Rocket ist da noch nicht so, finde ich.
Da hat er sich noch nicht so richtig gefunden, ja, sein Stil.
Ja, zumindest nicht so wie hier und dann eben in den späteren.
Okay.
Ist ja dann schon eine recht eindeutige Handschrift, die er hat.
Das ist wahr. So, im Zentrum von Rushmore steht der 15-jährige Max Fischer aus 1800 Teenies ausgesucht. Das hier ist sein Filmdebüt, Jason Schwartzman. Zufällig ist es dann einer aus der Coppola-Sippe geworden.
Das stelle ich mir hammermies für alle anderen vor.
Ja, es ist tatsächlich fast, also es war wirklich ein ganz knappes Rennen zwischen den beiden. Es ist fast Noah Taylor geworden.
Noah Taylor?
Ja, der Hitler aus The Preacher. Und zwischen den beiden hat sich das ganz knapp entschieden und dann ist doch Jason Schwartzman geworden.
Okay, ähnlicher Typ.
Ja, schon so ein bisschen ähnlicher Typ. Kann ich mir auch gut vorstellen, weil der war ja auch noch einiges jünger damals. Ist ja, wir schreiben ja das Jahr 98, insofern ist das schon eine Weile her. Und Max Fischer besucht die Rushmore Privatschule, weil er einst als Wunderkind mit 8 oder so irgendwie ein Theaterstück geschrieben hat. Und deswegen hat er ein Stipendium an der Schule gekriegt und hat dann Fuß in der Tür gehabt. Und das ist schon eine super, super Einführung von ihm. Weil am Anfang sehen wir so eine gut wie unlösbare Mathematikaufgabe, die der Professor da an der Tafel präsentiert. Und der sagt so, solltet ihr diese Aufgabe lösen, dann fällt der Matheunterricht flach für den Rest des Jahres. Ihr müsst keine Matheaufgaben mehr lösen, ihr kriegt keine Hausaufgaben, gar nichts. Und alle natürlich voll so sofort motiviert und so. Und alle rufen Max. Und Max sitzt hinten, hat seine Brille auf und sitzt hinter einer Zeitung. Und packt die Zeitung weg, lächelt in die Kamera und sagt so, ich habe gehört, ich wurde gerufen. Das ist so mit so einem lakonischen Grinsen und denkt so, okay, der Typ ist so ein Wizard. Und dann steht er auf, versucht diese Matheaufgabe zu lösen, ist super souverän dabei, schreibt an der Tafel irgendwelche Formeln. Und wie du immer so schön sagst, beim Punkteraten bei mir, sagt der Professor dann, das ist falsch. Das fand ich schon ganz geil. Weil alles natürlich darauf hindeutet, dass der das mit links löst, weißt du, weil er noch nicht mal irgendwie überlegt.
Ja, und er ist ja auch, so wie ich das in Erinnerung habe, wahnsinnig von sich selbst überzeugt.
Er ist sehr von sich selbst überzeugt, aber ist ein mieser Blender. Weil auch wenn er als Musterschüler etabliert wurde, ist da einfach mal einer der schlechtesten Schüler auf der ganzen Privatschule. Und das sagt der Direktor halt auch irgendwie, wenn es um ihn geht. So der hält sich halt an der Schule mit etlichen freiwilligen Aktivitäten. Der ist im Debattierclub, der ist in Briefmarkenverein, der ist so ein Lacrosse-Hiwi, der immer so die Ausrüstung und so vorbereitet vor einem Match. Mhm. Der ist der Gründer der Völkerball-Society. Fand ich schon okay. Dann ist er Imker und so und keine Ahnung, was er alles macht. Also tausende Aktivitäten irgendwie auf dieser Schule. Und sein Direktor, hier haben wir übrigens Brian Cox, haben wir lange nicht gehabt in diesem Podcast. Hier ist er, der spielt den Direktor Guggenheim von der Rushmore Privatschule.
Siehst du, Brian Cox in Comedies. Hat Lust noch von.
Ja. Und Agamemnon persönlich. Und sein Direktor macht ihm halt eine Ansage, dass das langsam nicht mehr ausreicht, hier seine ganzen freiwilligen Aktivitäten mit den ganzen Kursen. Wenn die Noten sich nicht bessern, fliegt er halt von der Schule. Mhm. Und die Drohung kriegt er. Und Max Fischer ist aber so von sich überzeugt und sagt so, wie kann das sein und bla. Und ich habe doch dieses Stück geschrieben und will sich so ein bisschen auf seine alten Lorbeeren ausruhen, aber das reicht alles nicht. Sondern die wollen ihn halt nicht mehr halten, wenn er sich nicht bessert, so schulmäßig. Dann gibt es noch einen Patron und Finanzier der Schule. Das ist der Unternehmer Hermann Blum. Der wird gespielt von Bill Murray. Mit einer absolut mickrigen Gage, weil der so viel Bock auf diesen Film hatte und so viel Spaß hatte an diesem Drehbuch, dass er gesagt hat, der will hier so gut wie gar kein Geld haben, der will einfach nur mitspielen. Der will für Wes Anderson halt vor der Kamera stehen.
Ist sehr sympathisch.
Super sympathisch und
hat sich hinten raus auch bezahlt gemacht.
Hat sich bezahlt gemacht, weil er hier wirklich in den Kinderschuhen von einem zukünftig sehr gefeierten Regisseur ist, der ja Bill Murray und Jason Schwartzman und diese ganzen Leute, die beteiligt sind, auch immer wieder zurückgeholt hatte. Insofern ist das ja so die Stammbesetzung gewesen von ihm.
Könnte sogar sein, dass der den Rekord hält, oder? Was so Auftritte in Wes Anderson Filmen angeht.
Ja.
Also ja, ich glaube, Jason Schwartzman und Wilson sind da bestimmt auch gut dabei.
Aber ja, ich glaube sogar noch besser. Meinst? Bei Murray zum Beispiel war bei der Darjeeling Limited nicht dabei. Da waren die beiden wiederum am Start. Und insofern glaube ich schon, dass die noch da drüber stehen. Mhm. So seine,
könnte sein, ja.
Seine Truppe. Aber hier tauchen schon einige auf, die auf jeden Fall schon bei Bottle Rocket unterwegs waren und auch später noch für Wes Anderson vor der Kamera stehen.
Ja.
So, und diese beiden, Max und Herman, lernen sich halt kennen und schätzen, weil Max ganz cool findet, wie Herman da seine Ansprache vorne und er sagt so, das ist die geilste Rede, die ich jemals gehört habe und ist irgendwie fasziniert von diesem Unternehmer. Und der Unternehmer ist auch fasziniert von ihm, weil er diesen motivierten jungen Schüler hat, den er so noch nicht gesehen hat, der ein sehr untypischer Typ ist, also so vom Auftreten. Und irgendwie finden die beiden sich recht sympathisch. Das Problem ist bloß, dass aus diesen aus dieser frischen Freundschaft eine erbitterte Feindschaft wird, weil nämlich die neue Lehrerin Rosemary Cross, die ist wiederum verwitwet und very British, also eher höflich und zurückhaltend, dann so ein Keil zwischen diese beiden treibt.
Mhm.
Weil das ist Max Fischers erste große Liebe und die erste Frau, die ihn halt wirklich interessiert und wo er halt irgendwie Bock hat auf die, obwohl sie wesentlich älter ist und Lehrerin und ja, Red Flag in jeder Ecke. Und
that's my boy, sag ich da nur.
Richtig, that's my boy. Und Herman wiederum auf der anderen Seite sagt zu ihm so, er will natürlich so seine schulischen Sachen fördern und will ihm natürlich sagen, so konzentrier dich mal lieber auf die Schule, lass mal jetzt deine privaten Gefühle und she's not that nice oder she's not that beautiful und so, versucht sie so ein bisschen runterzuspielen. Was ihm dann so wie so ein Bumerang natürlich ein bisschen auf ihn zurückfällt, wenn er die dann angräbt oder mit er dann ausgeht, weil das sieht dann natürlich doppelt wie so eine, wie so ein Stich in den Rücken aus für Max Fischer. Und
wer spielt die? War das Olivia Williams?
Oder? Nee, das war nicht Olivia Williams. Doch, es war Olivia Williams tatsächlich, ja genau. Mhm. Aus Sixth Sense, Ghostwriter und Education hat man die gesehen, auch schon in vielen Filmen zu sehen, genau, die spielt die. Damals auch noch sehr jung gewesen. Ja, und dann haben wir natürlich noch eine gute Besetzung in Nebenrollen. Brian Cox habe ich schon erwähnt als Dr. Guggenheim, den Direktor. Der Vater von Max Fischer wird gespielt von Seymour Cassell. Cassell heißt er, glaube ich.
Cassell,
Seymour Cassell. Dann Connie Nielsen haben wir noch. Luke Wilson spielt noch mit. Der spielt den neuen Freund von, der Lehrerin Rosemary. Und sein Bruder Owen Wilson ist dann auf Bildern zu sehen, weil der ist nämlich der verstorbene Ehemann.
Ach.
Der umgekommen ist. Insofern siehst du bei ihr, so Familienfotos, wo dann Owen Wilson drauf ist. Finde ich auch ganz witzig. Okay. Also selbst den sieht man, wenn man genau hinguckt. Und Alter, und dieser Film ist wieder gespickt mit hammer gut beobachteten, mega lustigen Momenten von Wes Anderson. Du hast halt diese Szene, wo die beiden sich zum ersten Mal sehen, diese Lehrerin Rosemary und Max Fischer. Das ist halt auf so einer Zuschauertribüne auf dem Sportplatz, wo du halt so 5 Reihen hast und wo dann die Zuschauer mal sitzen, wenn da irgendwie so ein Footballspiel stattfindet oder so. Und Max Fischer sitzt halt hinten, außerhalb der Kamera, in der letzten Reihe irgendwo außen und sie sitzt halt vorne und liest ein Buch.
Ach, und da hat man auch schon so diese Totalen, die man halt kennt von Wes Anderson.
Genau, du hast diese Totalen und dann schwenkt die Kamera halt immer zu ihm so. Und ich weiß nicht, wer wen anspricht. Auf jeden Fall, glaube ich, er spricht sie als zum ersten Mal an und sagt so, ja, was lesen Sie denn da? Und so hin und her. Und das ist ja interessant. Und bei diesem Dialog zwischen diesen beiden steht er halt immer auf und geht dann so links, rechts, geht da so 3-4 Schritte nach links und setzt sich dann so 4 Reihen hinter sie, weißt du, damit er sich halt besser mit ihr unterhalten kann. Und dann fragt er was und dann antwortet sie drauf. Und dann geht er wieder zurück auf seinen Platz in die Ecke. Weißt du, und dann stellt er wieder was und läuft wieder zurück. Und du hörst halt die ganze Zeit dieses Klonk, 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 Klonk von seinen Schritten auf dieser Metalltribüne und so. Und dann Klonk, 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 Klonk läuft er wieder zurück. Und das ist so witzig, dieses Hin- und Herlaufen, weißt du, in diesem Dialog. Das ist so dämlich, aber gleichzeitig auch mega. Und das Ziel von Max Fischer ist es, also sein großes Ziel ist es, auf diesem Campusgelände ein riesen Aquarium zu bauen. Und zwar mit allen möglichen Fischen, mit Piranhas, mit Barracudas, mit exotischen Fischen und alles Mögliche. Und da geht er zu dem Geschäftsmann, den er kennt, Hermann Blum, das ist halt der reichste Mann, den er kennt, und fragt ihn halt, ob er ihm halt Geld für dieses Aquarium geben kann. Und Bill Murray sitzt halt hinter seinem Schreibtisch und sagt, ja, wie viel brauchst du denn dafür? Und er sagt halt so, $35,000. Voll die Summe. Und Bill Murray sagt in dem Moment, guckt ihn kurz an und sagt so, I give you 2500, sagt er so. Also ich gebe dir 2500. Und Max Fischer sagt so, okay.
Das ist schon geiler Moment,
das ist so lustig. Und Max Fischer ist bei seinen ganzen Aktivitäten, bringt er auch immer so Schulstücke auf die Bühne. Das heißt ja auch oft bei Wes Anderson, dass so Theaterstücke und Schulstücke so eine Rolle spielen. Und ich will nicht verraten, was die anderen beiden sind, aber es steigt damit ein, dass er Serpico, eine Schulstückversion von Serpico, auf die Bühne bringt. Mit Schießereien im 70er-Jahre-Outfit und so und allen möglichen Verfolgungsjagden mit so einem 70er-Jahre-Auto und so. Das ist so dumm. Und die anderen zwei Theaterstücke, die dann noch kommen, die toppen das Ganze noch. Das ist so unfassbar witzig. Das ist wirklich richtig gut. Und
witzig, das habe ich nicht mehr auf dem Zettel.
Ja, das sind einfach mega Momente. Und der Film kriegt dann zum Finale noch so eine bittersüße Note, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und ist echt ein super Vertreter von Wes Anderson und wieder ein gutes Beispiel, wie gut ein Film sein wird oder wie gut ein Film sein kann, wenn man ihn halt so machen lässt und wenn man ihm eine Story gibt. Weil hier hast du die Story, dieser Konkurrenzkampf zwischen ihm und Bill Murray halt in diesem Film ist so grandios und steigert sich bis zum geht nicht mehr, Alter, dass ich mich totgelacht habe, Alter. Also es gibt ja einen Moment, wo der kleine Protégé von Max Fischer, das ist so ein Typ, der ist so ein paar Klassen unter ihm auf jeden Fall, so ein kleiner Junge. Und der findet raus, dass Blum halt ausgeht mit Rosemary und dass sie halt ein Paar sind. Und der stellt sich halt so vor sein Auto, während er losfahren will. Und Bill Murray sitzt halt in seinem Auto und seine beiden Jungs, das sind auch voll die Chaoten, die ganze Zeit rumtoben und so weiter, sind halt so auf der Rückbahn. Er steigt so aus dem Auto aus und der Junge sagt so: Ich weiß, dass sie was mit der Lehrerin zu laufen haben, ich habe sie gesehen. Ehebrecher, meint der kleine Junge dann zu ihm und spuckt ihm so auf die Motorhaube. Das ist so eine geile Szene. Und er so, ja, es wäre aber gut, wenn das unter uns bleiben würde und Max davon nichts erfährt, weil er weiß, dass er ausrasten würde, weißt du, bei so einem Moment. Und er weiß halt, wie der ist, dass er total emotional ist und so. Und dann ist er so komplett in Gedanken, wird zurück in sein Auto und seine beiden Jungs, diese Idioten, haben einfach das Auto zugemacht und findet es so super lustig, den da draußen stehen zu lassen, den Vater, weißt du, wenn er da irgendwie am Ausrasten ist, weil gerade irgendwie die Kacke am Dampfen ist und so. Und das sind so Szenen, die sind einfach grandios, ey. Oder wo Max fliegt dann eine Zeit lang von der Schule und kommt dann auf so eine ganz normale Schule, weißt du, so mit voll viel, mit so Bronx-Kindern, weißt du, hin und her, so mit Mexikanern und Schwarze und so in der Klasse und ist auf einmal in so einer stinknormalen Nicht-Privatschule. Und das Erste, was er fragt, ist, ob er halt einen Fechtkurs gründen kann, so weißt du. Also er fängt dann auch an, diese Kurse zu etablieren und will halt einfach mal, wundert sich, warum da keiner fechtet. Das ist so witzig. Also super gut beobachtet. Und Jason Schwartzman hat unter anderem tatsächlich die Rolle gekriegt, weil er sich einen Rushmore-Blazer selbst genäht hat, mit Logo, mit allem drum und dran. Und so kam er zur Audition. Und das war schon auch einer der Punkte, die Wes Anderson dann überzeugt haben, den zu besetzen. Du hast einen super geilen Retro-Soundtrack. Deswegen, wie in vielen Wes Anderson-Filmen, wird auch nicht klar, was hier letztendlich das Setting ist, weil es mutet alles ein bisschen altmodisch an. Du hast keine Cellphones oder so. Es wirkt alles ein bisschen aus der Zeit gefallen und dann hast du Musik halt von den Kinks und von Cat Stevens und The Who und von den Stones und so weiter. Insofern kann das alles früher spielen, muss aber nicht.
Ja. Und stimmt, der verordnet seine Filme ja selten zeitlich genau.
Richtig, ja. Aber es wirkt alles so ein bisschen retro.
Weiß ich gar nicht, ob überhaupt.
Ja, schön zu sagen. Würde
jetzt spontan einen Film einfallen, der klar zeitlich...
Nee, ich meine, selbst bei Royal Tenenbaums, weißt du, diese Trainingsanzüge
von Adidas. Also ich glaube jetzt, sein letzter, bei French Dispatch, haben die doch mit irgendwelchen Jahreszahlen hantiert, oder?
Gut möglich, ja.
Ja, gut.
Aber das ist halt das, was ich angesprochen habe. Halt, hier hast du eine Story, die man ihm gibt, weißt du, und er entwickelt daraus einen mega guten Film. Und die letzten Filme, da waren wir uns ja einig, ist alles so ein bisschen, das hat halt so diesen Schaulaufen-Stil, weißt du? Du packst die ganzen guten Schauspieler zusammen, aber es hat mehr so einen Kurzfilm-Charakter, so, weißt du?
Ja, und hier mal ein bisschen steht was gezeigt, halt und da weit über der Story, ne, dieses Schaulaufen.
Richtig, das steht über der Story. Das ist dann mehr Style over Substance. Und das hat er damals halt noch nicht gemacht bei Rushmore und Red Tenenbaums und seinen ganzen ersten Filmen. Das ist so ein bisschen gekippt in diese Richtung. Und ich hoffe, der schafft es dann auch, wieder so eine Story zu erzählen wie hier.
Ja.
Weil da läuft halt Wes Anderson für mich zur Bestform auf.
Ja, das ist ziemlich ausgeufert in den letzten Jahren.
Das stimmt, ja. So, dieser Film ist auf der Schneiderliste. Das ist einer der Lieblingsfilme von Jonah Hill, können wir hier noch erwähnen, als Fun Fact. Und 9 Millionen Budget hat er gehabt, 17 und ein paar zerquetschte hat er eingespielt. Also, hat auch in den Kinokassen ein paar Millionen eingebracht.
Okay. So, und, wo ist der jetzt bei dir im Wes Anderson Ranking?
Der ist recht hoch eingestiegen. Also, mochte den sehr. Der ist halt mit 93 Minuten, ist auch super kurzweilig. Der bietet ein bisschen was fürs Herz, der bietet was für die Optik, der ist schon super stilsicher, was die Inszenierung angeht, was die Kameraeinstellung angeht, was die Settings angeht, die Kostüme von ihm sind super abgefahren, von Max Fischer und so. Bill Murray ist super in seiner Rolle, also alle, Brian Cox, alle wie sie besetzt worden sind, diese Theaterstücke, unfassbar gut, ist einfach ein kreativer Film.
Okay.
Ja. Bin sehr angetan von dem Film. So, ich würde mal zu den Punkten überleiten. IMDb ist bei einer 7,6. Er hat einen Metascore von 86. Rotten Tomatoes 8,2 für Rushmore, 4,3 vom Publikum.
Wow.
3,9 gibt es bei Letterboxd.
Krass, das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der so gute Zahlen aufweisen kann. Abgefahren, okay. Gar nicht einfach, weil das gerade aufwärts irgendwie jetzt wieder alles sein kann. Ich sage 9.
Das ist seit dem 18.04.22, also knapp einem Jahr, Nächte der Cabiria von Fellini ist das mein erster 10-Punkte-Film nach einer Erstsichtung.
Okay.
Das ist seit einem Jahr tatsächlich nur bei Rewatches passiert und ansonsten der kriegt von mir eine 10.
Wow.
Das ist ein wahnsinnig toller Film.
Okay, krass.
Das war hier. Liebe auf den ersten Blick. Insofern volle 10 Punkte für Rushmore.
Stark.
Mega gut, musst du wieder gucken.
Ja.
Ist echt geil.
Also aus der Erinnerung war ich irgendwo zwischen 7 und 8, glaube ich. Weil es auf keinen Fall mein liebster Wes Anderson.
Eine 7. Ich habe ihn, also ich weiß nicht, wie der stehen würde, wenn ich so die letzten Filme nicht gesehen hätte. Aber das ist, wie ich meinte, so jetzt fiel mir halt so auf, Alter, wie gut der ist, wenn er wirklich eine Story hat und wenn er wirklich eine Handlung hat, der Film. Was Wes Anderson aus so einem Film macht, ey, wie der den aufwertet in seiner kreativen Inszenierung.
Aber den hat er ja auch geschrieben, oder nicht?
Den hat er auch geschrieben, ja. Richtig, ja. Und dann so und French da, Dispatch, Grand Budapest Hotel gemacht, und so.
Den er nicht geschrieben hat?
Nee, ich glaube, der hat immer mitgeschrieben. Der hat immer Drehbuch geschrieben mit jemand anders, entweder oder alleine, und hat immer inszeniert. Das war immer bei ihm so ein.
Denke ich auch, ja. Okay, aber heißt das jetzt, das ist dein liebster Wes Anderson oder gibt es da noch andere 10-Punkte-Filme?
Ja, Moonrise Kingdom hatten wir hier schon. Der hat auch 10 Punkte von mir gekriegt. Ja. Also, der steht mit mehreren auf einer Stufe zumindest. Aber der ist da oben mit dabei. Der mischt damit.
Was sind die anderen, die noch oben stehen?
Was haben wir noch? Tiefseetaucher ist nicht. Grand Budapest Hotel ist auch nicht. Aber Royal Tenenbaums, den habe ich lange nicht gesichtet. Aber den fand ich damals auch richtig gut. Ich weiß nicht, ob das eine 10 ist.
Hm.
Also, Rushmore und Moonrise Kingdom sind schon die, wo ich aus dem Stegreif sagen würde, das sind meine Favorites.
Wie stehst du zu Darjeeling Limited?
Ja, den fand ich okay.
Hm.
Der war für mich aus der Erinnerung so eine 7 bis 8. Tiefseetaucher auch, da war ich auch nicht so ein Riesenfan.
Ah, okay.
Zwar auch ganz cool, aber jeder von diesen einzelnen Filmen von Wes Anderson war bei mir immer nur eine Einmalsichtung. Ich habe keinen gerewatcht. Hm. Also Moonrise Kingdom, als wir den hier irgendwie als Auftragsfilm hatten, das war das erste Mal, dass ich wieder einen Film von ihm gerewatcht habe. Ansonsten alle immer nur einmal gesehen. Insofern wäre das mal interessant, den Mann da mal irgendwie aus seiner Filmografie die Sachen nochmal zu gucken.
Na, ich glaube, bei den Tiefseetauchern ging es mir das erste Mal so, vor allem, ich glaube, weil ich den zweimal gesehen habe, dass ich dann dachte, im Grunde ist die Handlung völlig nichtssagend oder so absurd und das so ein bisschen hinter den Figuren steht. Aber das ist ja dann auch das, was ich bei Moonrise Kingdom kritisiere und so, dass es irgendwann nur noch diese seltsamen Figuren sind. Aber ja.
Ja, da hat er das ein bisschen mit der Quirkiness und mit der Absurdität hat das ein bisschen überzogen, glaube ich, bei Tiefseetaucher. So diese Pressekonferenz. Ich fand die schon ganz witzig, aber das war dann so.
Ja, ich mochte den sehr.
Ja, das dann. Ich mag das halt, wenn das Herz so im Vordergrund steht. Und bei Moonrise Kingdom, diese Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Kiddos.
Mhm.
Oder hier bei Rushmore halt, diese Geschichte von Max Fisher. Da ist halt noch Gefühle und Herz mit drin, weißt du, so hinter, neben dieser ganzen Skurrilität. Und da punktet Wes Anderson für mich am meisten.
Ja, verstehe ich.
Und bei den neuen Filmen gibt er den Figuren halt zu wenig Raum, weil es halt viel zu viele Figuren auf einer zu kleinen Laufzeit sind und die können sich nicht entwickeln.
Ja.
Da hast du nicht diese Figuren, die im Zentrum sind, so wie bei den Filmen, die ich halt am meisten mag von ihm.
Ja, ja, und dadurch, dass die Figuren immer weniger dreidimensional werden, ist es dann auch schwierig, dass du da emotional irgendwie empathisch wirst.
Eben.
Bei den Geschichten, die er erzählt. Ja, sehen wir ähnlich.
Auf jeden Fall. Also mega starker Film.
Na gut.
He's got the heart of a power clown.
Sowieso, ja.
10 Punkte für Rushmore.
10 Punkte für Rushmore. Top das.
Ja, wird schwierig.
Wird schwierig.
Probieren wir es mal.
Mhm.
Ja, jetzt würde ich sagen, Kürschert ist am Zug.
Kürschert zum ersten Mal.
Zum ersten Mal und kommt da gleich mit einem Film daher, der im IMDb Top 250 Ranking mal kurz auf Platz 1 steht.
Uiuiui.
Das ist schon ziemlich abgefahren, Alter.
Wahrscheinlich einer der Filme, wo sich die Leute wundern an der Tabelle, wenn er da nicht auftaucht, oder?
Ja.
Die dann so durchgehen und denken so, wie, den hat ich ja nicht.
Ist schon auch, glaube ich, ein Film, der von vielen sehr gemocht wird.
Mhm.
Aus dem Jahr 94, The Shawshank Redemption. Auf Deutsch, Die Verurteilten.
Mhm.
Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Titel, den man auf Deutsch dann noch auch recht präsent hat.
Ja.
Finde ich eh abgefahren. Also ich habe mir das, glaube ich, auch mal rausgeschrieben. Der hat in fast jedem Land einen anderen Titel.
Mhm.
Also wirklich wenig Überschneidungen. Es geht natürlich alles in eine ähnliche Richtung, aber es ist stellenweise wirklich ziemlich lustig. Also die haben, das ist auch, glaube ich, sogar einer der Trivia-Facts, haben sie es rausgeschrieben, dass der dann zum Beispiel auf Dänisch heißt, der übersetzt A World Outside.
Okay.
Sinngemäß. Auf Finnisch wiederum heißt der Film Rita Hayworth, - The Key to Escape.
Was?
Ja, wegen dem Poster.
Ja, ja, gut, ich verstehe.
Ja. Auf Französisch ist...
Das ist aber verwirrend. Also manche erwarten da vielleicht ein Biopic oder so, wenn sie da eine Bibliothek
Ja, ja, total, total. Deswegen haben die ja auch den ursprünglichen Titel des Romans, auf dem das basiert, abgeändert, weil der hieß eben Rita Hayworth and the Shawshank Redemption.
Ah ja. Aber ich kann es ehrlich gesagt hier nachvollziehen, dass der im Deutschen einen anderen Titel gekriegt hat, weil The Shawshank Redemption wiederum ist nicht so schnittig, dass jeder Deutsche sich jetzt diesen Originaltitel gemerkt hätte, wenn der jetzt irgendwie einfach mal nicht irgendwie einen deutschen Titel hätte, dann
ja,
also hätte das hier zum Problem führen können.
Gerade Morgan Freeman hat ja auch den finanziellen Misserfolg, also jetzt im Kino, auf den Titel geschoben.
Ach so.
Meinte, dass das ein zu sperriger Titel wäre. Weil in Frankreich heißt er dann The Escapees, was in die Richtung von den Verurteilten geht, ne? Einfach dann halt rausbrechen. Und so hat er wirklich in fast jedem Land einen anderen Titel. In Kanada ist er dann schon wieder Into the Shadow of Shawshank.
Okay.
Also, echt weird. Aber eben viele haben das mit Rita Hayworth übernommen. In Griechenland auch. Last Exit, Rita Hayworth. Das klingt schon wieder irgendwie ganz anders. In Ungarn, Prisoners of Hope.
Last Exit, Rita Hayworth ist auch schön.
Oder? Das könnte auch ein ganz anderer Film sein. Mhm. Aber eben mit dem Hoffnungsthema, was ja auch ein zentrales Thema des Films ist, da haben sie eben in anderen Ländern im Titel oft mitgespielt. Deswegen in Israel auch Walls of Hope. In Italien The Wings of Freedom. In dem lateinamerikanischen Raum dann Dreams of Freedom.
Oh Mann, das klingt doch wieder kitschig.
Ja, total. Deswegen auch mexikanisch Dreams of Escape. Norwegisch The Reign of Freedom. Mhm. Ja. Und so weiter. Also gibt es wirklich ganz unterschiedliche Titel, oft mit Shawshank verbunden, aber eben auch Hoffnung, Freiheit, das ganze Ding. Ja, und auf Deutsch eben Die Verurteilten.
Wie oft hast du den gesehen?
Boah, bestimmt 4-5 Mal.
4-5 Mal dann noch?
Ja. Du?
Ich glaube nur einmal.
Ach was?
Ja.
Und weißt du wann?
Ich habe gerade mal geguckt, zeitnah? Ob der gelockt ist. Muss also vor 2005 gewesen sein.
Okay.
Aber jetzt auch nicht direkt nach Kino-Release oder so oder jetzt im Kino, sondern irgendwann mal auf DVD oder Blu-ray nachgeholt. Ich schätze tatsächlich so Anfang 2000.
Mhm.
Einmal gesichtet.
Okay. Und wüsstest du noch, wo du da gelandet bist?
Ja. Bei einer 8.
Okay. Wüsstest du, wie viele Oscars der hat?
Nee. Ja, das wüsste ich nicht
tricky. Auf dem Kopf. War 7-mal nominiert.
Ist wahrscheinlich dann einer der Loser gewesen. Ja,
kein gewonnen.
Kein gewonnen. Mhm.
Das war aber eben leider auch das Jahr, wo Forrest Gump so ziemlich alles abgeräumt hat. Deswegen kann man da wahrscheinlich, kann man mit leben, ne? Ja, würde ich auch sagen. Also basiert auf eben dieser Kurzgeschichte von Stephen King und Frank Darabont hat das Ganze zum Drehbuch geschrieben und hier auch Regie geführt. Mittlerweile ganze 11 Credits und das ist schon abgefahren, dass das einer davon ist. Weil The Mist und The Majestic, das sind ja alles eher so Filme, die so, mal so aufgefasst werden. Da gibt es nicht nur Fans und dieser Film hat gefühlt schon wirklich nur Fans. Ja. Also hab da wenig Negatives gelesen. Na, aber geschrieben hat Frank Darabont ja eine ganze Ecke mehr. Also ich glaube, die meisten dürften den eh aus dem Walking Dead Kontext kennen.
Denke auch.
Aber wir hatten ihn ja neulich, weil er auch The Blob geschrieben hat. Und The Green Mile stammt ja auch von ihm. Das geht ja in eine sehr ähnliche Richtung und passt insofern auch, weil ursprünglich war hier für die Hauptrolle Tom Hanks angefragt.
Ah ja.
Der war aber noch in den Dreharbeiten von Forrest Gump und konnte deswegen nicht. Und so ist es Tim Robbins geworden.
Ja. Das ist ja krass.
Naja, also die haben sich auch hier natürlich wieder die ganzen üblichen Verdächtigen überlegt, ne? So Jeff Bridges, eben Hanks, Kevin Costner, Tom Cruise, Matthew Broderick, Nicolas Cage, Johnny Depp, Charlie Sheen. So alle, die halt da gut zugange waren.
Ja, ja, davon kann man sich vorstellen, andere wieder nicht, also.
Ja, also bei Hanks, wie gesagt, kam Forrest Gump dazwischen.
Jeff Bridges hätte ich auch gut gefunden und so, aber Tom Cruise, Alter.
Ja, ne?
Das ist schon wieder strange.
Naja, aber da, also mit Tom Cruise war es tatsächlich auch schon mal konkret. Aber Costner wollte es eigentlich machen und hat dann aber Waterworld gemacht. Das ist natürlich auch eine interessante Entscheidung. Ne?
Good job. Gute Entscheidung.
Ja, gut, und für Morgan Freeman, da gab es natürlich auch eine Menge anderer Kandidaten. Clint Eastwood, Harrison Ford, Paul Newman, Gene Hackman, Robert Redford und Robert Duvall waren hier mitunter auf dem Plan. Hat damit zu tun, dass die Figur von Red im Buch tatsächlich ihre ist und rote Haare hat und deswegen auch Red heißt.
Okay.
Und hier haben sie es dann über den Nachnamen erklärt, weil Red ist ja Morgan Freeman und damit kein Ire. Und zumindest wird er so nicht erzählt.
Und nicht rothaarig offensichtlich.
Nein. Mhm. Und das Schöne ist, dass sie aber einen Satz, der darauf anspielt, drin gelassen haben. Weil Andy, also Tim Robbins, fragt ab einem gewissen Punkt Red, warum er Red genannt wird. Und dann grinst er ihn nur an und sagt, maybe because I'm Irish.
Okay.
Das ist also drin geblieben. Ja. Ja, und das war eins der Drehbücher. Ich weiß nicht, du hast das, glaube ich, auch schon mal erzählt, als wir über Stephen King gesprochen haben, oder Dave war das, dass der ja 9 Filmemachern manchmal die Rechte auch für einen Dollar oder so verkauft. Hm. Und weil Frank Darabont da schon noch ziemlich am Anfang war oder halt noch nicht so viel gemacht hatte, hat er das auch recht günstig hergegeben. Das hat $5,000 gekostet.
Feiner Zug.
Total. Und das Geilste ist, der hat den Scheck, den er da bekommen hat, nie eingelöst und hat dann Jahre später Frank Darabont den Scheck eingerahmt zurückgeschickt. Mit dem Hinweis, hier so, wenn du irgendwie mal Bail Money brauchst oder so. Weil er war so happy mit dem Ergebnis,
geil,
dass er das Geld nicht haben wollte. Finde ich ziemlich geil. Ja, erst recht, weil die dann eben das so, das Maybe Because I'm Irish drin gelassen haben und so. Mhm. Also er fand das eben sehr cool, wie die mit dem Originalmaterial umgegangen sind. So. Ja. Alright, die Handlung. Es ist Jahr 47 und Tim Robbins spielt eben Andy Dufresne. Der ist Bankier in Maine. Und zu Beginn des Films sehen wir ihn, wie er stark angetrunken in seinem Auto in einer Einfahrt sitzt und seine Waffe lädt. Weil im Inneren des Hauses, vor dem er steht, ist seine Frau gerade mit einem anderen Typ zugange. Die hat da Sex mit einem Golfprofi und betrügt ihn. Und dann lädt er eben die Waffe und sieht alles danach aus, als würde er die umbringen wollen. Er entscheidet sich dann aber um und geht. Jetzt werden die beiden aber trotzdem umgebracht. Und es sieht natürlich alles danach aus, als wäre Andy Dufresne der Schuldige. Das sieht der Richter sehr ähnlich. Und so wird er des doppelten Mordes verurteilt und kommt in den Knast. 2x lebenslänglich.
Ist er praktisch geframed worden. Hab schon müdere Lächeln von ihm gehört.
Ja, der war gar nicht so schlecht.
Okay.
Naja, und so landet Andy im Knast. Beteuert immer wieder seine Unschuld, aber das interessiert natürlich einen Toten. Erst recht auch aufgrund der Zeit und so landet er in Shawshank. Das ist das Gefängnis, das Titelgebende. Mhm. Und dort lernt er Red kennen. Alice Boyd Redding, genannt Red, gespielt von Morgan Freeman. Und die beiden freunden sich an. Und dann wird das ein ziemliches Epos, weil, damit spoilert man nichts, der ist eine ganze Weile im Knast. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, geht es hier sehr stark um Hoffnung in Verbindung mit Freiheit und was das Eingesperrtsein mit einem macht und was dieses dieser lange Aufenthalt in so einem Gefängnis eben auch mit der Mentalität der Menschen macht, weil da mitunter auch Figuren erzählt werden, die dann irgendwann nach sehr langer Zeit freikommen. Mhm. Und wie die dann einfach völlig unfähig sind, überhaupt wieder Teil der Gesellschaft zu werden.
Ja, ist so ein bisschen wie so ein Kriegstrauma, wenn man so aus dem,
ja,
wenn man irgendwie Vietnam war und kehrt zurück. Mhm. Ist damit vergleichbar, definitiv.
Ja, und hier werden eben, also der eine Typ, der die Bibliothek leitet, der war ja irgendwie 50 Jahre im Knast und dann kommt er irgendwann raus. Mhm. Ja, und das ist echt ein ziemliches Epos. Geht 2:22. Und ich glaube, der ist schon auch so beliebt oder eben hier an der Spitze der IMDb Top 250, weil der halt irgendwie alles bedient. Hm. Das ist natürlich ein Drama. Du hast hier aber halt wahnsinnig viel emotionale Momente durch die Freundschaften, die erzählt werden. Das ist im Grunde auch fast eine Art platonische Liebesgeschichte zwischen Andy und Red, weil sich das eben auch sehr schön entwickelt. dann ist es aber auch irgendwo so ein Crime-Ding, weil er wird dann ja irgendwann durch seine Funktion im früheren Leben als Bankier, wird er im Knast dann irgendwann auch tätig für den Warden, der natürlich ein übler Wichser ist, genauso wie der Chef der Wächter. Bob Gunton spielt übrigens den Warden Norton und Clancy Brown spielt hier Captain Hadley. Das ist eben der Chef der Wächter. Und Alter, ich habe mal in die wieder geguckt von Clancy Brown, weil ich das schon immer abgefahren. Ich finde den ja, also glatt rasiert erkenne ich den nicht so gut wie mit Bart.
Okay.
Das ist voll lustig. Alter, der Typ hat ja 327 Credits.
Oh, ja, krass, Alter.
Weißt du, warum das so viele sind?
Nee. Weil, ach so, Sprechrollen wahrscheinlich.
Dann. Ja, und vor allem primär eine, für die es halt Unmengen Stuff gibt und auch dementsprechend viele Credits. Der spricht Mr. Krabs bei SpongeBob.
Ah, okay.
Und dadurch kommen halt wirklich eine ganze Menge zusammen. Aber ja, den werden wir jetzt auch in John Wick 4 sehen. Und dann haben wir hier noch andere Insassen, die man schon auch kennt. Allen voran wahrscheinlich William Sadler, der hier Haywood spielt. Das ist ja hier unser Antagonist in Die Hard 2. Oder war doch der Tod bei Bill
Ted. Der war der Tod, ja. Ja. Richtig.
Ja, und in The Mist hat er dann auch mitgespielt. Also nochmal für Frank Darabont am Start gewesen. Ja, und eben, der Film bedient irgendwie viele Genren und macht das auf allen Ebenen schon richtig gut. Und ist halt auch wirklich ein cleveres Drehbuch. Finde ich, ist geil geschrieben.
Ja, das ist halt einer der Filme, egal ob du den mit deiner Freundin guckst oder mit deiner Familie, da wird keiner danach sagen, was für ein Schrott.
Nee, das meine ich halt. Das ist im Grunde für jeden was dabei. Das klingt
genau,
erstmal.
Sind sich einig, dass es ein guter Film ist.
Ja. Und ich finde ja tendenziell so Produkte, wo es heißt, es ist für jeden was dabei, die sind tendenziell nie so wirklich geil. Aber der macht schon eine ganze Menge richtig. Also kann ich gut verstehen, dass das ein sehr beliebter Film ist. Weil der auch nach all den Jahren jetzt, also wie gesagt, ich habe es schon echt oft gesehen. Und trotzdem kriegt der einen emotional. Obwohl du weißt, was passiert. Und es ist schon. Auch die Lauflänge geht voll klar. So, du spürst hier nicht groß, dass der über 2 Stunden geht und das ist schon alles echt cool.
Ja, mir kam ja schon fast, also im Zuge der Durchschnittslänge der Kinofilme, die gerade laufen, kam mir das schon fast kurz vor, als du meintest, wie lange der geht. Ja. Ich hätte wahrscheinlich auch geschätzt, der hat bestimmt 3 Stunden Laufzeit oder so gehabt damals, aber klingt ja schon fast kurzweilig.
Ja, kurzweilig. Wäre wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, aber ja, hast du recht, verglichen mit den aktuellen Filmen ist das fast schon ein kurzes Ding.
Hätten sie heute American Pie gedreht, wäre das wahrscheinlich so ein 3-Stunden-Film geworden, wenn er 2022 rausgekommen wäre.
Ja, wirklich. Und was ich halt überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, aber ich bin auch einfach vom Gegenteil ausgegangen, weil der halt schon, seit ich das mitbekommen habe, dass es IMDb gibt, auf Platz 1 steht. Weil das war auch der erste Film, der auf IMDb über 2 Millionen Stimmen bekommen hat.
Okay.
Im Voting. Und der war aber im Kino, war das ein Flop. Oder zumindest mal kein Erfolg. Weil ich habe mir das aufgeschrieben, der hat ein Budget von 25 Millionen und hat dann weltweit im Kino gerade mal knapp 29 Millionen gemacht. Also halt wirklich kein Erfolg.
Ist überschaubar, ja.
Ja. So, und dann kam der aber in die Videotheken. Und da haben die Studios aus irgendeinem Grund, Warner hat 320.000 Kopien in Verleih gegeben, also in die Videotheken. Und das hat dann auch ein Sprecher gesagt, das war sehr übermütig, so, aber hat funktioniert, weil normalerweise machst du halt die Anzahl der Kopien, die in Verleih gehen, die machst du am Einspielergebnis fest.
Also müssten das eigentlich weniger gewesen
sein. Viel weniger, ja, weil der Film kein großer Erfolg war. Dann gehst du davon aus, alles klar, der wird in den Videotheken jetzt auch nicht der Riesenreißer sein. Also passt du die Anzahl der Kopien daran an. So, und jetzt haben die aber halt 320.000 Kopien, was eine ganze Menge ist, haben die zum Start dann in die Videotheken gegeben. Und das stimmte halt überhaupt nicht mit der Leistung des Films überein. Das hat aber funktioniert, weil das wurde zum meistverliehenen Video oder DVD in dem Jahr. Und wurde insgesamt zu einem der umsatzstärksten Verleihvideos aller Zeiten. Also 95 stärkstes Jahr. Und warte mal, ich habe mir, glaube ich, auch noch irgendwo andere Zahlen aufgeschrieben. Wo war das? Sekunde. Shit, ich bilde mir ein, ich hatte irgendwo aufgeschrieben, wie viel der insgesamt dann auf Video gemacht hat, weil der wurde echt auch oft verkauft. Finde ich nicht mehr. Aber ganz geil, auch daran sieht man mal, dass dieser Film halt auch einfach im Nachhinein sehr erfolgreich war, weil Bob Gunton hat mal im Interview gesagt, dass dieser Film so beliebt ist und so oft im Fernsehen gezeigt wird, dass der schon oft einfach mal in einem Jahr 100.000 nur Residuals bekommen hat.
Boah, Wahnsinn.
In einem Jahr, Alter. Und der ist Dritter im Ranking hier in der Castliste. Jetzt überleg mal, was allein Morgan Freeman und Tim Robbins jedes Jahr für diesen Film bekommen.
Da kommt einiges in die Familienkasse gespült, ja.
Weil der immer wieder gezeigt wird. Und dann gibt es Residuals ohne Ende. Das ist schon echt krass. Ja, aber eben, also beide, sowohl Tim Robbins als auch Morgan Freeman, haben halt in Interviews gesagt, dass dieser Film für sie in ihrer Vita auch nochmal speziell ist. Weil sie halt voll viel Briefe bekommen haben oder E-Mails oder auch eben auf der Straße darauf angesprochen werden und die Leute ihnen halt sagen, dass dieser Film nachhaltig ihr Leben verändert hat. Weil so das, was hier eben über Freundschaft und Hoffnung und all das erzählt wird, so das halt für viele bedeutet das eine ganze Menge. Und deswegen steht der Film irgendwie für beide halt, der hat halt einen anderen Stellenwert als andere Filme. So. Und das ist ja schon irgendwie ganz cool. Mann, das ärgert mich. Ich hatte mir echt notiert, wie viel Umsatz der dann auf Video gemacht hat und ich finde es nicht. Schade. Aber...
Brauchst du eine Sekretärin?
Ja, Dennis. demnächst musst du mit in der Vorbereitung arbeiten. Ja, keine Ahnung. Nee, wie gesagt,
war ich
ja
jetzt dir, ein bisschen viel. Und ich schicken dir unsere Unterlagen und hier unsere ganzen Notizen so auf Schmierzettel. Du
das zusammenfassen.
Du darfst das zusammenfassen und leserlich nochmal formulieren.
Ja. Ja. Ja, aber das ist im Grunde auch schon alles, was ich erzählen kann zu The Shawshank Redemption.
Kannst du denn, ich muss zugeben, so geil dieser Film ist, und das ist wirklich ein Megafilm, aber ich kann diesen Hype mit Platz 1, IMDb und so, kann ich nicht ganz nachvollziehen, vor diesen ganzen Klassikern, wie ich finde, so, weißt du, vor Filmen, wo du sagst, Alter.
Verstehe ich auch nicht.
Weißt du, so der unsichtbare Dritte und so hin und her, alle irgendwie dahinter, so diese ganzen Megafilme. Warum der jetzt ausgerechnet auf Platz 1 ist und warum der jetzt diesen Status hat.
Hey, vielleicht war das ein Timing-Ding. Mhm. Also, weil das so ein Videotheken-Hit war, dass der vielleicht als IMDb online aufkam, war der vielleicht noch so am präsentesten bei den Leuten. Irgendwie, ich kann es mir anders auch nicht erklären, weil warum sollte der ausgerechnet jetzt auf Platz 1 stehen?
Eben. Ich meine, ich sehe jetzt auch gerade diese Letterboxd-Durchschnittswert und so, das ist alles so, das denke ich, meine, der ist geil, ohne Frage, aber...
Na, Letterboxd, bist du mit einer 4,5 dabei?
Ja, eine 4,5, Alter. Das sind ganz andere Filme, die eben keine 4,5 haben, wo ich denke so, warum hat er jetzt diesen außerordentlichen Status?
Ja, also wie ich ja gerade meinte, der hat bei vielen Leuten wirklich einen krassen Platz im Herzen, weil der offenbar da bei vielen die richtigen Knöpfe drückt.
Ist abgefahren.
Ja, also ich meine, Rob Reiner hat, bevor der Film gemacht wurde, Frank Darabont 2,5 Millionen fürs Skript angeboten.
Was echt viel ist für
ein Drehbuch. Als er dann die Rechte hatte, ja. Weil er wollte Regie führen. Der war ja derjenige, der das mit Harrison Ford und Tom Cruise machen wollte. Also Harrison Ford als Red und Tom Cruise hier als Andy.
Okay.
Na. Und dann wollte er es aber halt lieber selbst machen und hat dann eben auf ein bisschen Kohle verzichtet.
Gute Entscheidung.
Gut gelaufen, würde ich auch sagen, weil ich glaube, das ist halt schon immer noch so der größte Punkt in seiner Vita, oder?
Definitiv, ja. Im Long Run hat sich das gelohnt. Auch wenn es an den Kinokassen vielleicht nicht so 100% funktionierte.
Krass. Ja, eben. Also mit Walking Dead hat er wahrscheinlich mehr Kohle verdient, aber ich meine, er stellt halt immer noch den ersten Film in der Top 250 auf IMDb. Das ist krass, Mann.
Wahnsinn.
Ja, aber eben, ich glaube, wenn halt IMDb in irgendwie in den 80er, Anfang der 80er aufgekommen wäre, dann wäre wahrscheinlich der Pate auf 1. Also.
Ja, gut, kann sein. Kann wirklich so eine Timing-Frage sein.
Ja.
Aber es sind halt so, also ich meine, wir haben eine Menge Filme gesehen, Alter, und wenn du so Filme wie Apocalypse Now gesehen hast und so, fragst du dich schon so, okay, warum ist jetzt die Verurteilten vor dem und so.
Ja, aber guck mal, du siehst ja voll oft, wenn jetzt ein Film neu rauskommt und dann gibt es einen riesen Hype, dann schießt so ein Film plötzlich irgendwie in die Top 10 der IMDb 250, weil die Leute den alle maßlos gut bewerten und das relativiert sich dann ja über die Jahre mit den Stimmen, die er kriegt.
Ja, klar. Und du hast so bei den gehyptesten Stars hast du irgendwelche Fatzkes von Riverdale, von denen du noch nie was gehört hast und so eine Sachen, so ja. ist nicht immer ernst zu nehmen, logisch.
Ja, und ich glaube, aber vielleicht auch deswegen, weil das steht ja auch explizit dabei, dass das halt der erste Film, der da die 2-Millionen-Marke geknackt hat, an Stimmen.
Ja, das Timing wird da definitiv eine Rolle spielen, wie du gerade meintest.
Ich kann es mir echt nicht anders erklären. Mhm. Weil, wie du schon sagst, warum ist Apocalypse Now hinter so einem Film?
Eben.
Verstehe ich auch nicht.
Aber nichtsdestotrotz.
Ja, kommen wir mal zu den Zahlen. Die sind, wie gesagt, ziemlich beeindruckend. Mhm. Auf IMDb eine 9,3 im Schnitt und das bei ein paar Millionen Stimmen.
Alter Falter, 9,3.
Metascore ist bei 82. Rotten Tomatoes, also mal ganz kurz, ne? The Producers von Mel Brooks hatten Metascore von, was haben wir gesagt, 94, 96, irgendwie sowas?
Ja gut, siehst du, die Kritiker sind dann, das ist für mich eine realistische Zahl, eine 82 Metascore. Mhm. Richtig guter Film und so hin und her, aber jetzt nicht dieses Platz 1 von allen Listen, so, weißt du?
Ja.
Also, da bin ich dann. Diesmal bin ich mal auf der Kritikerseite. Aber 4,5 bei Letterboxd und so hin und her, was zur Hölle.
Ja.
Okay.
So, Rotten Tomatoes von der Kritik 8,4. Ist auch schon sehr ordentlich. Mhm. Publikum 4,7 von 5. Ähnlich eben auf Letterboxd 4,5 von 5. Das ist alles richtig gut.
Krass.
Mhm. So, jetzt darfst du raten.
Na,
nee.
Auch wieder nicht so leicht, aber
kannst du sehen, was die uns hier aufgegeben haben. Liebe Grüße nochmal an Kirschert. Ich fand's sehr cool, den nochmal zu sehen.
Grüße gehen raus an Kirschert. Ich muss mir den auch nochmal angucken, die Vorurteile. Das sollte ich mal rewatchen. Pass auf, ich sag trotzdem, das ist eine 10 bei dir.
Ich bin mal 9,5.
9,5. Mhm. Okay.
Ja, weil ich habe dann auch hin und her überlegt und dachte irgendwie so, klar kann man dem auch eine 10 geben, aber das ist ein Film, ich finde den super, aber irgendwie hat der emotional bei mir jetzt keinen großen Stellenwert.
Das letzte Fünkchen hat gefehlt für die 10.
Das ist es so.
Das ist dann wahrscheinlich der emotionale Part, ja.
Ja, ausschließlich, weil also gerade handwerklich, das ist natürlich ein perfekter Film. Mhm. Und was, achso, das habe ich gar nicht erzählt, auch weil ich es mir nicht notiert habe, wie ich gerade festgestellt habe, aber das habe ich in irgendeinem Making-of oder Interview oder weiß nicht was, weil Frank Darabont war tierisch geflasht von Goodfellas. Mhm. Und deswegen hast du hier auch das Voice-Over. Was ich übrigens auch sehr spannend finde, dass du eigentlich unsere Hauptfigur Andy hast und das Voice-Over ist aber von Red.
Stimmt, ja.
Und das Voice-Over, die Idee dafür kam halt durch Goodfellas und du siehst es auch an vielen Einstellungen, dass der eben von Goodfellas sehr geflasht war. Also laut seinen Angaben hat er sich den auch während der Dreharbeiten einmal pro Woche angeguckt. Mhm. Und wenn du es weißt, siehst du halt die Einflüsse von Goodfellas. Und das ist schon auch ziemlich cool. Ja, was ich übrigens nicht erwähnt habe, ist, weil DOP hier Roger Deakins. Und das war seine erste Oscar-Nominierung.
Oh, eine von vielen, ja.
Ja, ja, danach kamen ja echt einige. Und ich meine, das hat bis Blade Runner gedauert, oder? Bis er den bekommen hat.
Ja, eine ganze Weile.
Aber ich hätte jetzt echt gedacht, dass der schon früher eine bekommen hat. Aber ne. Also Shawshank Redemption war seine erste.
Ja, eher später Ruhm.
Ja. Und deswegen, ja, also dieses Goodfellas-Ding, das kriegst du wirklich mit, wenn du es weißt. Das ist ganz cool. So, jetzt aber wirklich, das war's. Und jetzt du.
Das war's, jetzt ich. Ja, dann fangen wir damit an, unseren Kumpel Kalle zu grüßen, direkt aus der Nachbarschaft in Moabit.
Yay.
Wahrscheinlich der Supporter, der mir am nächsten wohnt, den ich schon beim Einkaufen bestimmt das ein oder andere Mal gesehen habe. Schöne Grüße gehen da raus. Und auch sein Los haben wir rausgefischt bei dieser speziellen Februarziehung. Und das passt gut in eine Reihe, die du mit Jabberwocky eingeleitet hast, nämlich Time Bandits von Terry Gilliam.
Ja.
Und ein Film, der sehr lange her ist bei mir, als ich den gesichtet habe, aber auch in meiner Jugend damals gesehen und jetzt mal gerewatcht, hat mich sehr gefreut. Das Drehbuch ist zusammengeschrieben von Terry Gilliam mit Michael Palin, ebenfalls aus der Monty Python Bubble natürlich. Aber auch diesen Film sollte man wie Jabberwocky trennen von dem restlichen Monty Python-Werk, denn das ist jetzt, auch wenn das eine oder andere bekannte Gesicht auftaucht, ist das kein Monty Python-Film. Das ist erstmal Monty Python-Film, das wird man erstmal feststellen. Mhm. Du hast ihn mitgeguckt?
Mhm.
Das ist schön.
Und tatsächlich unter sehr ähnlichen Voraussetzungen. Ich habe den als Kind, glaube ich, das letzte Mal gesehen und in Erinnerung, hatten wir es, glaube ich, auch neulich von, fand ich den super.
Schön. Ja, der Film ist aus dem Jahr 1981. Insofern, wenn wir sagen, wir haben ihn als Kind gesehen, wisst ihr jetzt ungefähr, wir sind steinalt. Da kann man uns schon mal einordnen. Das ist unsere Jugend gewesen damals.
Mhm.
Und es geht um Kevin. Kevin ist 11 Jahre alt. Der lebt in England in einer sehr piefigen Wohnung. Die Eltern gucken den ganzen Tag irgendwelche Gameshows. Er langweilt sich. Und eines Nachts geht er schlafen, legt sich in sein Bett und dann so kurz vorm Einschlafen oder nachdem er eingeschlafen ist, wird nicht ganz klar, kommt plötzlich ein Ritter auf einem Pferd direkt aus dem Kleiderschrank rausgesprungen,
mhm,
und reitet da durchs Kinderzimmer, verwüstet alles, springt übers Bett und reitet davon. Und als Kevin irgendwie unter der Bettdecke wieder vorlinst, guckt er sich um und es sieht halt alles so aus wie immer. Und weil das ein riesiger Adrenalinkick für den Kleinen war, kann das halt am nächsten Tag kaum erwarten, ins Bett zu gehen und wieder einzuschlafen und vielleicht wieder so ein Abenteuer zu erleben. Und bewaffnet sich mit einer Polaroid-Kamera und einer Taschenlampe. Nur mit dem Unterschied, dass diesmal kein Ritter aus dem Kleiderschrank kommt, sondern eine wilde Gang aus Untergewachsenen. Unter anderem dabei.
Alter, was?
Kenny Baker. Wieso? Wenn es untergewichtig gibt, muss es doch auch untergewachsen geben. So, das ist doch die normale Schlussfolgerung daraus.
Meinst du, ja?
Ja.
Vertically challenged.
Vertically challenged, richtig. Unter anderem Kenny Baker dabei übrigens, R2-D2, mhm, höchstpersönlich.
Mhm.
Und diese Guys werden gejagt von einem Hologramm des obersten Wesens, so heißt dieser Erzbösewicht. Und der ist sauer und aufgebracht. Wir erfahren auch kurz danach, warum der sauer und aufgebracht ist. Und die Truppe inklusive des kleinen Kevins flüchten dann durch ein geheimnisvolles Portal. Und diese Portale, die wir dann im Laufe des Films sehen, das sind Zeitlöcher, in denen die Räuberbande umherzieht, um sich halt primär zu bereichern.
Ja, die haben eine Karte dafür.
Die haben eine Karte dafür, richtig. Und
das ist ein sehr wichtiges Ding, diese Karte.
Ja, und diese Karte ist eben gestohlen worden von diesem obersten Wesen. Und deswegen ist derjenige auch so aufgebracht und jagt unsere Freunde, weil er natürlich die Karte wieder haben will. Denn die ist sehr, sehr mächtig. Und dieses Hologramm hängt zusammen mit dem übermächtigen Wizard. Das ist nämlich der ultimative Endgegner, der dann irgendwie nachher noch zum Zuge kommt. Und jetzt springt unsere Truppe durch die Zeit von links nach rechts. Begegnen unter anderem auch so bekannten Persönlichkeiten aus der Geschichte wie Napoleon, Robin Hood, Agamemnon, hier immer wieder irgendwie eine Parallele.
Mhm.
Wir landen dann auf der Titanic und anderes, also erleben so einiges. Und so ein paar Leute, die wir aus der Monty Python Bubble kennen, tauchen hier auch auf. Also Michael Palin selbst ist zu sehen, John Cleese spielt Robin Hood, fand ich schon ziemlich großartig, dass der so einen super höflichen Robin Hood spielt und sagt, ja, ach, Sie sind Räuber, das ist aber interessant, das ist aber schön. Und immer so bedankt sich und erzählt so, erzählen Sie doch mal, ach, das ist ja, okay.
Immer dieses dämliche Lache auch.
Ja, ja. Und dann aber, wenn ich dann so wechseln, was sagt der da so? Awful people.
Ja.
Awful people, sagt er dann so. Das ist dann so, und dann wieder so Schnitt, weißt du, so ein typischer Monty Python-Moment auf jeden Fall.
Total.
Dann haben wir noch Ian Holm spielt Napoleon Bonaparte und dann sehen wir so Leute wie Shelley Duvall und Peter Vaughan, den wir aus Game of Thrones kennen. Und dann gibt es ein Cameo, was ich auf jeden Fall nicht erzählen will, weil das ist schon ziemlich spektakulär gestaltet, weil das ist besagter Agamemnon, der ja auch diesen Kampfhelm trägt, weißt du, und wo du erstmal nicht siehst, wer da drunter steckt. Und als er diesen Helm dann abgenommen hat, ist es schon ein spektakuläres Cameo auf jeden Fall von einem sehr bekannten Schauspieler. Das finde ich schon.
Wobei, der kriegt ja jetzt sehr früh einen Credit. Das ist einer der ersten Namen, die genannt werden.
Jetzt direkt im Vorspann, meinst du? Ja, gut, vielleicht ist der eine oder andere da ein bisschen
und
aufmerksam.
Und gemessen daran finde ich seine Screentime schon lächerlich kurz.
Ist ja auch, ja. Aber ist halt auch ein Name, so weißt du, der da auftaucht.
Ja, ja, aber das ist ja ein besseres Cameo.
Im Grunde genommen schon, ja. Im Grunde genommen schon. Wen wir noch erwähnen können, ist David Warner. Der spielt diesen besagten Endgegner und den kennen wir zum Beispiel auch von Tron oder aus dem Star Trek-Universum. Und der spielt dieses Supreme Being, diesen Evil Genius und so, der dann am Ende auch auftaucht und der ziemlich krasse Skills hat, dann als er gegen unsere Helden kämpft. Richtig, ja. Und man muss sagen, dass das so der erste Film war, der so eine Welle in den 80ern losgekickt hat, wo so kleine Jungs in so ein Abenteuer reingestoßen worden sind. Sowas wie zum Beispiel Joey, weißt du, der Typ, der auf einmal mit dem Jenseits telefonieren konnte oder Flug des Navigators oder auch E.T. zähle ich dazu, weißt du, so ein kleiner Junge, der auf einmal mit einem Außerirdischen in Kontakt tritt und so, weißt du.
Ja, dann Labyrinth kann man da auch mit reinzählen, auch wenn es da kein Junge ist.
Ja, da war es ein Mädchen, genau. Also eigentlich ein Kinderfilm, weil unsere Hauptfigur mit der wir uns identifizieren sollen, ist ja ein Kind und eigentlich ist es für die Kinder konzipiert. Auf der anderen Seite ist es auch super wirr und wild und laut und für manche Kinder definitiv überfordernd. Mhm. Aber man erkennt da trotzdem die Handschuhe von Terry Gilliam. Das ist so wie, naja, es ist eigentlich, als wenn Terry Gilliam einen Kinderfilm inszeniert. Mhm. Das ist Time Bandits. Aber ich finde halt gut, weil es passiert auch ständig was. Also so wirr und konfus das Ganze sein mag, du wirst halt ständig so von einer Sache in die andere geschmissen, so weißt du, und mit diesem Monster auf dem Schiff und so eine Geschichten, so weißt du, also es passiert halt ständig was.
Und es ist halt so, wie ich bei Jabberwocky neulich meinte, es ist voll oft super laut und passiert wahnsinnig viel.
Ja, sehr. Also vielleicht nicht der Film, wo jedes Elternteil sagen würde, das ist aber ein toller Film, den ich mir mit meinen Kleinen angucken kann, aber bestimmte Eltern werden das wahrscheinlich feiern, werden sagen so, Junge, hier kriegst du mal einen Kinderfilm oder Mädchen, hier kriegst du mal einen Kinderfilm vorgesetzt, der vielleicht nicht so Disney-mäßig ist oder weißt du, nicht so zuckermäßig daherkommt, sondern ein bisschen anders. Mhm. Und das werden die einen zu schätzen wissen und die anderen werden das wirr und konfus finden. Niemand wollte den Film ja damals finanzieren, das kam ja auch noch dazu.
Also das kann ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich schon schwierig.
Ja. Genau, als der mit diesem Drehbuch da irgendwie hausieren gegangen ist, haben die gesagt, wer sind hier die Hauptfiguren und so hin und her? Was ist die Story?
Das ist halt das Ding. Also muss eine Gruppe kleinwüchsiger Menschen in den Fokus rücken, dass da gerade zu der Zeit, kann ich mir vorstellen, dass da viele Studiochefs gesagt haben, so, ey, wie soll man das Ding vermarkten?
Ja, was zur Hölle. Wer dann eingesprungen ist, das habe ich glaube ich auch erwähnt bei dem einen oder anderen Film, ist George Harrison. Mhm. Der war nämlich so ein großer Monty Python-Fan gewesen, dass er gesagt hat, okay, der hat von diesem Film gehört, der hat gehört, da gibt es Finanzierungsschwierigkeiten und der hat ja später auch diese Filmproduktionsfirma gegründet.
Aber war nicht er schon bei Ritter der Kokosnuss auch derjenige, der eingesprungen ist?
Da ist er auch eingesprungen, richtig. Und hier hat er auch seine Finanz zugesteuert. Hier ging es sogar so weit, dass er mit seinem Partner Dennis O'Brien, das ist auch, glaube ich, sein Finanzberater gewesen, die verpfändeten das Firmengebäude von den beiden.
Oha.
Für 5 Millionen. Um diese 5 Millionen halt diesen Film noch irgendwie reinpacken zu können.
Okay.
Und das ging aber auf, weil der Film sehr erfolgreich war. So, dieses Budget von 5 Millionen wurde dann, stand dann so ein Einspiel von 42,3 Millionen entgegen.
Oh wow, okay.
Also insofern haben sie da ihr Firmengebäude gerettet und es ging alles glatt. Und das war der Beginn, also mit Ritter der Kokosnuss, dass George Harrison da seine Produktion, also ich glaube, bei Ritter der Kokosnuss hat er noch nicht seine offizielle Produktionsfirma gegründet. Da hat er
einfach Kohle beigesteuert, ja.
Und hier hat er tatsächlich halt schon seine Produktionsfirma gegründet, die hier... die auch so Filme wie Riffifi am Karfreitag gedreht hat mit Bob Hoskins damals oder Mona Lisa und so. Mhm. Und ein paar Filme, von denen man schon gehört haben könnte.
Und wann war Time Bandits? 84?
81.
81, okay.
Von 81 ist der. Hm. Ja, wie fandst du den?
Also definitiv nicht mehr so geil wie als Kind. Mhm. Weil ich mich schon stellenweise gefragt habe, was habe ich mich daran so begeistert? Aber... es ist halt wirklich die Welt, die hier wieder aufgemacht wird. Und das ist schon, finde ich, sehr ähnlich wie Labyrinth und so. Du guckst dir das als Kind an und dann sind da halt wirklich düstere Figuren und so Szenen, die halt wirklich hängen bleiben.
Ja.
Und das finde ich so krass. Weil in manchen Szenen hatte ich dann echt so ein Flashback. Ich dachte, ah, okay, ja klar, das war das. Mhm. So, und dann kam das Bild wieder, während es passiert. Zum Beispiel dieses, wo die in dem Schiff sind, was sich dann als Hut entpuppt.
Das ist zum Beispiel super, ja.
Das Ding mit der Spritze hatte ich plötzlich voll präsent. Mhm. Deswegen, da sind schon sehr prägnante Dinger dabei und wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall auch Momente, die als Kind wahrscheinlich in der Ecke zu krass sind. Was hat er denn für eine Freigabe?
Oh, das weiß ich gar nicht. Mal gucken.
Okay.
Time Bandits, was sagt IMDb? PG. Mhm. Ja.
Okay.
Was hast du geschätzt?
Naja, 12 wahrscheinlich.
Also normalerweise 12, aber irgendwie, keine Ahnung.
Ich habe den auf jeden Fall vor 12 gesehen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film jetzt wirklich einen 8-Jährigen so krass traumatisieren würde. Weißt du, so wie Watership Down zum Beispiel oder sowas. Der ist ja schon ein bisschen, also vielleicht überfordern, aber jetzt nicht traumatisieren. Das wäre vielleicht das, was der Film für die ganz Kleinen machen könnte.
Ja. Ja,
also für mich wäre das ein Riesenabenteuer gewesen mit 8 Jahren.
Ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Mhm. Deswegen, ich glaube, im Genre würde man das ja wahrscheinlich auch mit Abenteuerfilm nennen.
Ja.
Geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was ist so Gullivers Reisen und so ein Shit.
Ja, klar. Deswegen spielen ja auch diese geschichtlichen Sachen mit rein. Ich finde es aber auch sehr kreativ, wie Napoleon, der auch Größenprobleme hatte.
Den hast du noch gar nicht erwähnt, wer den spielt, ne?
Doch, Ian Holm, habe ich gesagt. Und dass der zum Beispiel nur unterhalten ist und sich nur freut und nur irgendwie Spaß hat, wenn er irgendwie Kasperle-Theater beobachtet.
Ja.
weil nämlich da Leute involviert sind, die noch kleiner sind als er. Mhm. Und sofern irgendwelche Artisten auf die Bühne gehen oder irgendwelche Jongleure oder irgendwelche Typen, die auf einem Einrad balancieren, da sagt er, nee.
Ja, findet er doof.
Ja, findet er doof, weil das natürlich seine Größe überschattet, sondern...
Ja, aber deswegen ist ja dann die Truppe Kleinwüchsiger hoch im Kurs bei ihm.
Richtig, deswegen ist die hoch im Kurs und deswegen lauscht er da natürlich auf, wenn die auf die Bühne poltern. Also es sind schon Momente, das sind schon recht witzig. Und dann werden ja auch noch Leute aus der Geschichte aufgezählt, die ja noch kleiner sind als er und so, um ihn noch größer zu machen letztendlich in diesen Momenten. Also es er ist schon witzig.
Ja, gucken wir mal, wie der Herr Phoenix das verkörpert für Ridley Scott.
Bin gespannt, ja.
Ja.
Wird ja dann doch ein Apple TV Plus Film, so wie es aussieht. Die haben sich direkt gesichert.
Ja. Okay, krass.
So wie es aussieht, wird das wie Killers of the Flower Moon, wird sich Apple TV da die Rechte gekrallt haben.
Wow.
Ja.
Hoffen wir mal, dass der überhaupt im Kino kommt hier.
Haben noch ein paar Eisen im Feuer, ich hoffe auch.
Mhm.
Gucken wir mal. Gut, aber vorher kommen wir noch, können wir in Phoenix ja noch in Bo is Afraid sehen. Da bin ich auch gespannt.
Mhm.
Läuft er demnächst an. Aber zurück zu Time Bandits. Ja, ich würde dann zu den Punkten überleiten. Für mich ist der immer noch wirklich sehr, sehr spaßig und spektakulär. Also ich mochte den. Ich mochte auch den Endkampf so, wie der abgeht, so voll so videospielmäßig, wie der sich dann so optisch verändert und so dieser Endgegner und was der so alles an Skills drauf hat. Also das mal ein Bösewicht, der sich sehen lassen kann, ja, von David Warner gespielt. Den fand ich schon nice.
Time Bandits macht immer
Spaß.
Magic. Motherfucker.
Genau der. Absolut Magic.
Echt? Fand's immer noch cool, okay.
Ja, ich fand den immer noch cool. Definitiv. Bei mir hat er wenig verloren.
Mhm.
Aber es hilft natürlich, wenn man noch den Nostalgiepunkt im Hinterkopf hat, dass man den von damals kennt. Als Erstsichtung, weiß ich nicht, hätte er vielleicht den einen oder anderen Abstrich, aber ich habe halt auch, Terry Gilliam hat auch ein Stein im Brett bei mir. Das kommt noch dazu.
Ich mag seinen Style auch.
Eben, du magst den Style aus. Ich fand halt nicht alles einhellig geil, was der gemacht hat, aber der gehört schon zu den Filmen, wo ich sage, den kann man schon definitiv gucken.
Okay.
Geht 110 Minuten und ich würde mal zu den Punkten überleiten. Nochmal schönen Gruß an Kalle. IMDb ist bei einer 6,9. Er hat einen Metascore von 79. Rotten Tomatoes passen dazu 7,9 von der Kritik und 3,8 vom Publikum.
Mhm.
Und Letterboxd 3,5. Die berühmte 3,5 für Time Bandits.
Das mit dem Metascore überrascht mich ja ein bisschen.
Ja?
Also freut mich, aber hätte ich nicht gedacht.
Mhm.
Das ist schon richtig gut.
Dachtest, der wird schon eher wieder ein bisschen abgestraft.
Ja, ja, weil es ja schon wild, ne? Also
ja, aber diese Monty Python Bubble hat schon irgendwie so, die hat schon Stein im Brett, was die Kritik angeht. Also, ja, ich würde schon sagen.
Generell, echt?
Ich würde schon sagen, dass die generell schon gefeiert sind. Im Feuilleton.
Okay.
Obwohl die eigentlich auch komplett gaga sind.
Ja, eben. Also bei jetzt was so wie Sinn des Lebens und so, würde es mich wundern, wenn der einen hohen Metascore hat.
Weiß ich nicht.
Na gut. Ich sag, du bist bei 8.
8,5 sogar.
Ah, fuck, ich hab's geahnt.
Das ist noch eine 8,5 für Time Bandits.
Tricky.
Und,
I'm telling you, fellas, you're gonna want that cowbell.
We need more cowbell.
Immer.
Warum so, dann gucken wir nochmal rein hier bei The Meaning of Life. Wenn wir schon die großen Fragen des Universums hier aufwerfen.
Ja.
Er hat einen Metascore von 72.
Okay, geil.
Ja. Die Kritikerlieblinge.
Hast du recht.
Sogar für einen BAFTA nominiert, Alter. IMDb auch nicht schlecht hier mit 7,5.
Das ist wirklich, der ist herrlich bekloppt, Alter.
Der ist richtig
den
bekloppt.
Den habe ich so gefeiert.
Das ist eine Sketchparade.
Großartig, wie die Fische sich begrüßen.
Ja. Ja, vor allen Dingen, das war der Ansatz von Terry Gilliam, nachdem er diese Anarcho-Monty-Python-Shows rausgebracht hat und The Flying Circus, die ja komplett irgendwie diesen Erwachsenenhumor haben mit toten Papageien, mit Leichen, mit allem drum und dran.
Mhm.
Und da hat er gesagt, okay, ich will mal einen Kinderfilm machen. So. Ich will mal einen Film machen, so, der halt so ein Abenteuerfilm ist, den sich auch die ganz Kleinen angucken können. Und das kommt bei raus. Das ist halt nicht ein Abenteuerfilm für die ganz Kleinen. Aber in seiner Welt ist es das. Und das finde ich schon irgendwie sympathisch.
Meinst du, Tideland war auch als Kinderfilm konzipiert?
Wahrscheinlich schon.
Wenn da das Mädchen im Fokus steht.
Ja, wahrscheinlich schon. Wirklich. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sagt, so ja, das ist halt ein ernstes Thema. Das ist halt sein Coming-of-Age-Film, ja.
Mhm. Weißt du, ob der Kinder hat?
Oh, ne.
Ist ja interessant zu wissen, was aus den Kindern von Terry Gilliam wird.
Das ist eine gute Frage, ja.
Hm.
Tja.
Ja. Zweifel das.
Hey, I'm in Waste Management.
Ja, das kann man zur Not immer machen. Oder er arbeitet hier.
Roadhouse.
Ja, auch gut.
Mhm, schön. Bouncer-Chef.
So, jetzt zu meinem letzten Film für heute. Mhm. Da grüßen wir die liebe Ju.
Schönen Gruß an Ju.
Die hat uns einen deutschen Film reingeschmissen.
Lola, der Film.
Mhm. Ja, und da haben wir ja gerade schon gesagt, den kennen wir beide. Mhm. Oder kannten wir beide schon. Den hast du jetzt natürlich nicht nochmal mitgeguckt.
Nee, natürlich aus Zeitgründen.
Ja, ganz klar.
Keine Zeit mehr gefunden.
Mhm. Ja, ich habe ihn mir ganz brav nochmal angeguckt. War schon auch interessant nach all den Jahren, weil jetzt bin ich ja schon auch eine ganze Weile in der Branche und ich kenne halt wirklich viele der hier Beteiligten persönlich. Und oder habe zumindest auch eine Meinung über sie, weil ich so ihr Schaffen kenne. Und das war halt echt so der Anfang von ganz vielen und das ist schon lustig. So ein bisschen Richmond High auf Deutsch oder naja gut, eine ganze Ecke ernster, aber halt so, was so das Star-Aufgebot angeht.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Das ist schon wirklich krass. Die Welle aus dem Jahr 2008. Mhm. Von Dennis Gansel. Und das war, glaube ich, schon so sein Durchbruch.
Hat auch international ein bisschen was gemacht danach, oder?
Ja, das ist schon, ja, auf jeden. Mhm. Und was ich nicht auf dem Schirm habe, weil das Buch, Die Welle, das mussten wir in der Schule noch lesen. Das war bei uns so, irgendwie im Deutschunterricht war das Thema. Und deswegen hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das eigentlich auf einem amerikanischen Ding basiert. Mhm. Also ich wusste, dass es halt dieses Experiment in echt gab. Ich hatte aber nicht mehr auf dem Schirm, dass das in den USA stattfand. Und es gab eben Geschichtslehrer Ron Jones, der dieses Experiment durchgeführt hat, daraufhin eine Kurzgeschichte geschrieben hat. Und dann gab es aber eben auch nochmal, es gab in den 80ern in den USA schon einen Film, der das Thema verfilmt hat. Der hieß auch The Wave, 1981. Und da haben dann Johnny Dawkins und Ron Birnbach das Drehbuch geschrieben. Deswegen sind die hier auch mitgelistet. Mhm. Aber jetzt Die Welle von 2008 haben Dennis Gansel und Peter Torwart geschrieben.
Peter Torwart hat er noch geschrieben.
Die sind ja befreundet.
Ist das nicht ein bisschen kontraproduktiv, diesen Film in der Schule zu lesen?
Vielleicht. Wenn
man auf Ideen kommen könnte.
Ja, kannst ja sehen, was aus mir geworden ist.
Ja. Also ich kann ihn jetzt nicht so 1:1 rekapitulieren, aber da geht es auch ein bisschen um hier Revolution und so.
Insofern. Ja, klar. Aber eben, also Ron Jones war eben damals der Geschichtslehrer, der dieses Experiment durchgeführt hat. Und später gab es dann einen Roman namens The Wave von Todd Strasser. Wobei das... Der hat unter einem Pseudonym geschrieben, Morton Rue. Und das war dann so dieser fiktionalisierte Bericht aufgearbeitet. Ja. Und das eigentliche Experiment, das passierte im April 67 im Palo Alto an der High School. Mhm. Und ja, das uferte auch aus. Nicht so sehr wie jetzt hier im Film. Aber ist ja eh ein recht interessantes Ding. Und deswegen, ja, die Frage ist berechtigt, aber vielleicht auch gerade deswegen wichtig, dass man das in der Schule liest. Hast du das auch im Unterricht gelesen?
Nee, ich habe es nicht im Unterricht gelesen.
Okay. Also.
Mein Lehrer hatte wahrscheinlich den gleichen Gedankengang wie ich, dass er gesagt hat, die war keine schlafenden Hunde weg.
Mhm. Ja, interessant daran finde ich, dass Ron Jones, also der das im Ursprung gemacht hat, dass der diesen Film hier sehr viel näher an den tatsächlichen Ereignissen empfunden hat, als das, was im Roman stattfindet.
Okay.
Also dieser Roman von Morton Rue, der das fiktionalisiert aufgearbeitet hat, der ist wohl eine ganze Ecke weiter weg als das, was hier im Film passiert. Mhm. Aber eben, das Ende ist da mal außen vor genommen. So. Wie fangen wir an? Es geht um Rainer Wenger. Der ist Lehrer an einem Gymnasium und ist bei den Schülern tierisch beliebt, weil er halt so einer von der lockeren Sorte ist, kommt dann mit dem Ramones-T-Shirt an und wird von allen geduzt. Alle nennen ihn nur Rainer und ist halt eben so ein lockerer Typ. Der wird von Jürgen Vogel gespielt. Und Rainer ist verheiratet mit Anke Wenger, gespielt von Christiane Paul. Die ist schwanger, auch Lehrerin an der gleichen Schule. Mhm. Und erstmal sieht es so aus, als wäre alles cool bei denen. Jetzt stehen Projektwochen an dieser Schule und Rainer wollte sehr gerne den Kurs Anarchie leiten. Das wurde jetzt aber von einem anderen Lehrer übernommen. Er fragt dann noch, ob er irgendwie tauschen möchte. Der sagt, nö, kein Bock, stellt sich als ein ziemlicher Wichser raus. Und so ist Rainer gezwungen, Autokratie zu unterrichten in dieser Projektwoche. Es geht also um autokratische Systeme und davon ist er natürlich anfangs nicht gerade begeistert, weil er halt selber natürlich mehr Bock auf Anarchie gehabt hätte.
Wie ja, mit einem Ramones-T-Shirt, wie kann es anders
sein? Ich wollte gerade sagen, das wurde ja schon eindeutig etabliert, weil er ein Ramones-Shirt trägt. Nein, und er sagt dann auch bei der Direktorin, als er eben sagt, ich würde sehr gerne das machen, weil er halt eben früher in Berlin im besetzten Haus gewohnt hat und halt selber sehr links war und am 1. Mai Steine geworfen hat und. Und deswegen lag ihm das halt näher und ist dann aber nicht. Und ja, jetzt muss er das vermeintlich trockene Thema Autokratie unterrichten. Und die Schüler, die sich eingeschrieben haben, die sind auch nicht so wahnsinnig begeistert davor. Die meisten geben auch zu verstehen, dass sie das eher so aus Mangel an Alternativen besetzt haben. Belegt haben. Ja, und dann geht das Experiment los. Er entscheidet sich dann eben zu Beginn erstmal kurz über die Definition von den Systemen zu sprechen und dann will er ein Experiment starten. Und das ist dann das Titelgebende Die Welle, weil so wird diese Gruppierung dann heißen. Es geht so los. Es geht halt, also das Thema Selbstbestimmung, Gruppendynamik und dann natürlich im Zuge dessen auch deutsche Vergangenheit spielen hier mit rein, weil das Experiment, was er machen will, wird dadurch losgetreten, dass es bei der Definition von autokratischen Systemen natürlich auch um Diktaturen geht und einer der Schüler dann sagt, naja, das ist ja längst durch das Thema, das kann heute nicht mehr passieren, wir sind alle viel zu aufgeklärt. Und da sieht sich der Rainer natürlich getriggert und sagt, ja, Moment mal, ganz so einfach ist es nicht und will dann eben dieses Experiment starten, um über eine Gruppendynamik den Schülern zu zeigen, dass es eben nicht so weit hergeholt ist, zu glauben, dass sowas nochmal passieren könnte. Das geht dann damit los, dass sie eine Art Uniform einführen, also alle Mitglieder dieses Kurses sollen dann, die nennen sich dann auch die Welle, nachdem sie sich auf einen Namen geeinigt haben. Und die tragen dann alle weiße Hemden und Jeans, damit die im Uniform auflaufen. Darüber wurde auch abgestimmt. Und dann verselbstständigt sich die Sache so ein bisschen. Dann kriegt das schon so eine Fascho-Richtung, die eben dann auch über Ausgrenzung funktioniert. Und dann werden eben auch Schüler angefeindet, die nicht Teil dieser Welle sind. Und natürlich gibt es innerhalb der Klasse, die diesen Kurs belegt hat, dann auch einzelne Schüler, die sich dem widersetzen und die erkennen, was hier gerade passiert und versuchen, die anderen irgendwie darauf hinzuweisen und das wird dann aber in den meisten Fällen halt ignoriert beziehungsweise entsprechend ausgegrenzt.
Kriegt so eine Eigendynamik.
Ja. So, in dieser Klasse haben wir Max Riemelt, der spielt Marco, ist zusammen mit der Figur von Jennifer Ulrich. Er ist so im Wasserballteam, das ist auch so ein relativ großes Thema in dem Film jetzt, weil Rainer Wenger eben auch das Wasserballteam coacht. In dem Team sind auch noch Elias Mbarek, der dann natürlich auch in dem Kurs ist. Jakob Manches haben wir, Tim Oliver Schulz, Christina Dorego, Max Mauf, Frederik Lau, Liv-Lisa Fries gibt hier ihr Debüt, Maren Kreumann spielt die Direktorin. Also gerade aus heutiger Sicht halt alles große Namen.
Das Who ist Who.
Ja, ist schon echt lustig, weil ich halt gerade eben Jennifer Ulrich privat auch kenne, Christina Dorego auch ein bisschen und ich die halt heute natürlich sehr präsent habe und das ist halt schon lustig. Ich meine, 2008 ist jetzt nicht ewig her, aber boah, waren die da klein. Das ist echt schon lustig.
Ja, ich meine, 15 Jahre.
Voll Baby, die beiden. Naja, aber cool, das nochmal so zu sehen. Ja, und was auch ganz cool ist, die Proben abseits von der Klasse bei Rainer Wenger, proben die noch ein Theaterstück. Und das ist Der Besuch der alten Dame von Dürrenmatt.
Serpico wäre jetzt gut gewesen.
Ja, das passt besser, ja. Weil beim, ich weiß nicht, hast du das gelesen, Besuch der alten Dame?
Nee, kenne ich nicht.
Weil da geht es auch ein Stück weit um Gruppendynamik und Ausgrenzung, weil da geht es um so eine Frau, die geheiratet hat, das im Dorf total doof gefunden wurde, dann ist sie weggegangen, hat eben so einen millionenschweren Typ geheiratet und kommt dann verwitwet zurück und ist aber plötzlich sehr reich und damit sehr einflussreich. Und dann verändert sich halt die Gruppendynamik, weil die dann den sich an den Leuten rächen will, die ihr da halt übel zugespielt haben. Und ja, deswegen, das spiegelt das so ein bisschen, was halt hier bei der Welle passiert. Also, und was sie im Parallel das Theaterstück aufziehen, die Proben verändern sich auch im Laufe des Films, weil da eben das parallel mit der Welle läuft und dadurch so dieses Machtgefüge innerhalb der Gruppe eben sich verschiebt. Und da eben die Figur von Jennifer Ulrich ziemlich unter die Räder kommt, weil die eben diejenige ist, die das alles nicht mitmachen will. Geht eben schon beim weißen Hemd los. Sie halt, anfangs spielt sie noch mit dem Gedanken, probiert auch eins an, findet das aber irgendwie alles doof. Will sich da nicht so einfach so, will da nicht einfach so mitschwimmen. Und wird dann eben ausgegrenzt. Und das wird natürlich im Konflikt gut erzählt, weil ihr Freund halt aktiv mitmacht. Und dann auch immer zwischen den beiden halt wieder das Thema gibt, so, ja, warum machst du nicht einfach mit? Ist doch einfacher, als jetzt hier einen auf Widerstand zu machen und so. Und das aber natürlich das Problem mitbedient, was im Großen und Ganzen hier passiert mit der Welle. Und das ist schon auch echt, der funktioniert immer noch super. Und schon auch krass gezeigt, also weil es werden sehr oder recht glaubhafte Charaktere erzählt und deswegen ist das Szenario nach wie vor ja sehr real und die Bedrohung erzählt sich halt auch nach wie vor. Weil, also ich meine, gerade heute mit so Spacken wie der AfD und so, du siehst ja, wie schnell so eine beschissene Gesinnung irgendwie auch Follower bekommt und wie Leute da einfach auf den Zug mit aufspringen und wie halt dann gerade jetzt auch mit Querdenkern und so einem Bullshit,
von die Leute dann... Das kleinere Übel und so, deswegen, also so verpacken es ja auch immer viele.
Ja, und vor allem wie in der Gruppe so eine Mentalität viel schamloser präsentiert und repräsentiert wird. Das finde ich halt schon auch krass.
Also dieses Mitläufer-Ding.
Ja, und dann haben wir dann eben die Figur von Frederick Lau, der, als das alles, also vor den Projektwochen, war der das totale Opfer, wurde von allen blöd angemacht und ausgenutzt und eben nicht ernst genommen und plötzlich hat er in der Welle eine Funktion und ist ein gleichwertiges Mitglied und für so jemanden ist das ein Gamechanger. Der hat halt plötzlich einen Platz in der Gesellschaft und kann mitreden und hat eine Funktion, die auch nicht unwichtig ist. So gut, er macht sich da ein bisschen wichtiger, als er ist, aber der blüht eben voll auf in dieser Welle. Das wird ja dann auch noch zum Problem, aber das hat ganz cool gezeigt, wie unterschiedlich die einzelnen Charaktere auf das Ding reagieren. Ne? Die einen profitieren stark davon, an den anderen geht es komplett gegen den Strich. Das ist ganz, ganz cool gemacht eigentlich. Ja, funktioniert, finde ich, immer noch gut. Wie stehst du zu dem Film?
War nicht so der Riesenfan davon.
Weil?
Ich habe ihm 6 Punkte gegeben. Ich fand ihn ganz interessant so von der Thematik, aber hat mich jetzt nicht so mitgerissen, wie er jemanden vielleicht mitreißen kann, aber weiß nicht. Mich hat er nicht so reingezogen.
Okay.
Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich kein Fan von deutschen Filmen bin. Der kam halt so in der Welle. Und ist schon ein bisschen erschreckend. Ich habe neulich mal meine Letterboxd-Statistik auf All Times aufgerufen. Und die steht ja mittlerweile bei 4.800 Filmen, glaube ich, insgesamt gesehen, die ich noch irgendwie nachträglich loggen konnte.
Okay.
Weißt du, wie viel davon deutsche Filme waren? Wie viel ich davon gesehen habe? Schätz mal.
Von über 4.000 Filmen?
Ja. Bei 4.800 Filmen, fast 5.000 Filme. Wie viel davon waren deutsche Filme?
Also mich würde es wundern, wenn du auf 100 kommst.
Naja, es waren schon ein paar mehr.
Wirklich?
150 waren es. Was mir immer noch extrem wenig vorkommt, dafür, dass ich in Deutschland wohne und in Deutschland groß geworden bin, finde ich 150 Filme, hört sich schon irgendwie sehr mickrig an.
Ja, immerhin würde ich sagen, nachdem immerhin, ich dich ja schon ein bisschen kennen, ja.
Ja, ja. Und
aber klar,
ich fand halt nicht viele, ich fand halt 10 oder so, fand ich so erinnerungswert, dass ich gesagt habe, das waren jetzt welche, die ich richtig gut fand. Und der gehörte nicht dazu. Also er war so okay, der hatte für mich diesen Okay-Status damals.
Ja, also ging mir hier ähnlich wie beim Experiment. Ich finde es cool, wie die Filme es schaffen zu zeigen, wie schnell sowas kippen kann. Weißt du, also wie du durch eine Gruppendynamik plötzlich in eine Situation gerätst, wo du im Vorfeld wahrscheinlich gesagt hättest, nie im Leben kommen wir dahin. Wie eben die Schüler, die sagen, was, ey, Nazis, hallo, wir sind alle so aufgeklärt, nie im Leben kann das wieder passieren. Dennis Gansel kam da wohl auch drauf, habe ich gelesen, dass der von seinem, in Gesprächen mit seinem Opa, dass er da oft irgendwie aneinander rasselte. Weil der wohl Mitglied in der Partei war damals.
Okay.
Und Dennis das natürlich scheiße fand. Und
konnte mit der Ideologie wenig anfangen.
Ja, natürlich. Und dann aber rauskam, dass er das primär gemacht hat, weil er Künstler werden wollte und das die einzige Chance war, da überhaupt hinzukommen.
Ah ja, okay.
Und daraufhin wollte er dann eben die Welle machen, weil er das spielt ja da auch mit rein, dass du eben, wenn das System so funktioniert, wie es läuft, dass du dann unter Umständen erst die Freiheiten bekommst, die du brauchst und so. Das sind ja alles eben diese Dynamiken, das ist halt spannend, was so ein komplexes Ding ist. Und deswegen finde ich so eine Herangehensweise hier echt cool.
Ja, das sind so, glaube ich, so die Welle und das Experiment, was du gesagt hast, ist, glaube ich, so für Leute, die Psychologie studieren und so, die sich da so extrem mit so einem Verhaltensmustern befassen, für die sind das super interessante Filme, kann ich mir vorstellen. Mhm. Oder Bücher.
Ja. Ja gut, ich glaube, die Leute, die sich für solche Themen interessieren, die kennen dann die damit verbundenen Experimente wahrscheinlich auch schon.
Denke auch, ja.
Aber das sind trotzdem sehenswerte Filme, finde ich. Na, ist gut gemacht. Und auch wenn hier eigentlich so die eigentlich prominenten Namen zu dem Zeitpunkt, die kommen ja eigentlich auch schauspielerisch vor allem voll zu kurz. Also Jürgen Vogel und Christiane Paul sind ja eigentlich Nebenfiguren.
Unterfordert, ja.
Naja, zumindest, sie machen ihre Sache solide, aber die stehen jetzt eh nicht so im Fokus, obwohl er der Lehrer ist.
Konnten also in anderen Filmen, meinst du, mehr zeigen?
Ja, ja, klar. Nee, ja, weil hier geht's halt um die Kids, ne? Und die machen das schon eigentlich durch die Bank weg gut. Ja. Ich habe ja sonst echt gerne und schnell mal was auszusetzen an sowas, aber das geht für mich alles echt gut klar. Mhm. Ja, und ich meine, also viele von denen haben es ja wirklich weit gebracht. Allen voran natürlich so ein Frederik Lau. Hm.
Hast du eigentlich mal Der freie Wille gesehen?
Nee.
Den wollte ich ja tatsächlich mal gucken. Spielt ja Jürgen Vogel, glaube ich, ein Vergewaltiger oder so, einen Verurteilten.
Oh, das ist das Ding.
Das soll ein ultra-harter Film sein. Ja. Aber da zeigt er halt schauspielerisch wohl, da gibt er alles.
Ja, da haben wir, ich kenne Leute, die damit gearbeitet haben und da haben mir so ein paar Leute halt Dinge erzählt, eben wie sie das gemacht haben mit diesen Vergewaltigungsszenen und entsprechenden Wörtern, die dann signalisiert haben, dass hier Schluss ist.
Okay.
Und so, ja, weil das ist natürlich...
Safe Words, ja.
Ja, musst du haben, ey, weil also oder zumindest haben sie es so aufgezogen, das würde heute wahrscheinlich alles eine Ecke anders ablaufen mit Intimacy Coordinator und so. Damals war halt das Konzept ja, lassen laufen, bis nicht mehr geht. Ist aber auch, das ist tricky, ne? Wie inszenierst du sowas?
Ja, klar.
Wenn es möglichst echt sein soll, ja. Ja, ja, aber den hatte ich tatsächlich auch mal auf meiner Liste. Das gehört schon auch zum Film, den ich irgendwann gesehen haben will. Mhm. Das soll gut sein, ja.
Er hat ein bisschen für Aufruhr gesorgt, ja.
Naja, ja, das ist hart. So, jetzt die Zahlen zu Die Welle. Da gibt es gar nicht so viele. IMDb-Score ist bei 7,6. Kein Metascore, keine Bewertung von der Kritik auf Rotten Tomatoes. Dafür Publikum, das ist eine 100% Empfehlung, 4,3. Und Letterboxd 3,6.
3,6 bei Letterboxd, sagst du.
Jetzt du.
Ich sag eine 7,5.
Das ist auch richtig.
Yay.
Hey, guess heute, der.
Souveräner Lauf hier zum Ende des Monats.
Ja. Sieht so aus, ja. Läuft.
Bisschen spät, aber gut.
Besser spät als nie, wobei das jetzt, ne.
Man muss mich einfach nur motivieren, dass ich den anderen das Punkteraten versaue, dann bin ich on point.
Na super. Naja, aber sieht gut aus. Bis Punkt vorne, ich...
Ja, dann bin ich durch.
Dann bist du durch. Hast du gewonnen, das Ding.
Yay.
Da. Sehr schön.
Kannst jetzt nur den Abstand noch vergrößern. Mit meinem letzten Film, weil den darfst du ja noch raten. Mhm. Und ich grüße Raff an dieser Stelle. Durfte mir ja neulich Out of the Blue angucken, das Frühwerk mit Dennis Hopper. Und von Dennis Hopper. Und jetzt gibt es von auf seinen Wunsch hin White Lightning aus dem Jahr 2009. Ein Film, der im Bildstörungsverlag rauskommen ist. Das ist eine DVD- und Blu-ray-Serie, beziehungsweise ein Verlag, der gern mal so Genre-Filme der unbequemen Art rausbringt. Mhm. Also die sind bekannt dafür. Von denen habe ich zum Beispiel auch Ex-Drama gesehen, dieser belgische Film, der auch ziemlich geil ist. Und also so eine abgefahrene Extremfilme. Hier, wie hieß denn der Film mit diesem Präparator, den wir neulich gesehen haben, dieser belgische mit den Filmfressen? Kannst du dich erinnern?
Der war auch dort, ne? Also den haben die auch rausgebracht.
Ich weiß nicht, ob der direkt bei denen, aber das zum Beispiel genau, das ja, ist, ja. Der passt voll da ins Schema. Auch wenn der vielleicht nicht von denen ist, also ich weiß ja nicht, ob stimmt.
Der andere, wie hieß denn der, der dieses Vieh hatte, der, wo der ganze Film in so einem Sepia-Ton gehalten wurde? Das war doch auch einer, kam der nicht auch über die raus?
Vieh?
Ja, es ist geil, wenn man gar keine Namen parat hat. Fuck it.
Egal.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja,
schon,
hat
was
mit den Filmfressen auch oft schon von, ja.
Genau, und einer meiner Favorites aus dieser Schiene ist tatsächlich dieser Film White Lightning aus dem Jahr 2009. Und es ist unfassbar, dass ich diesen Film 2012 gesehen habe. Das ist schon ewig, ja. Und hätte ich niemals geschätzt, dass das so lange her ist, weil ich weiß noch ganz genau, als ich diesen Film gesehen habe, das war mitten im Sommer und draußen hat es halt gestürmt und geregnet. Mhm. Und der Regen knallt halt so ins offene Fenster rein und so. Und es war mitten in der Nacht und ich habe diesen Film gesehen. Und dadurch hatte dieser Film so eine Sogwirkung auf mich, auf mich irgendwie ausgelöst. Das habe ich mir gemerkt und deswegen hat der damals schon Stein im Brett bei mir gehabt und ich mochte den, das war auch so ein bisschen lieber auf den ersten Blick, als ich den geguckt habe.
Okay.
Und Dominic Murphy, der hier Regie geführt hat, das ist tatsächlich sein einziger Feature-Film, seitdem er den gemacht hat. Der hat 2009 White Lightning inszeniert und danach nie wieder. Der hat so ein bisschen TV-Stuff gemacht, so Mystery-Zeug, irgendwie so eine Mystery-Serien und irgendwelche Shows, also hier so eine, noch nicht mal irgendwie so richtige Feature-Serien, sondern irgendwelche so hier, Mythbuster oder wie die alle heißen, hier sowas in der Richtung.
Okay.
Also ganz komisches Zeug.
Und macht das auch noch oder arbeitet er nicht mehr?
Ein paar Credits. Der hat wirklich nur 5, 6 Credits irgendwie und dazwischen waren war dieser TV-Stuff gewesen und als einziger Feature-Film der hier. Noch nicht mal irgendwie Kurzfilm oder so. So eine ganz komische Vita.
Okay.
Und wirklich nur eine Handvoll.
Abgefahren. Und der führt hier auch alleine Regie?
Der führt alleine Regie. Das Drehbuch allerdings hat er zusammengeschrieben mit Eddie Moretti. Mhm. Der ist als Producer ja bekannt. Der hat zum Beispiel Bad Batch hat er zum Beispiel produziert, den du hier hattest. Oder,
ach so.
Mhm. Oder hier The Report mit Adam Driver,
ja.
Auch kein unbekannter Film. Da war er wohl der Produzent gewesen.
Okay.
Und selbst der Hauptdarsteller, der hier im Zentrum steht, ist nicht wirklich bekannt. Das ist Edward Hawke. Der spielt die Hauptrolle, auch eher ein kleiner Film, aber vielleicht hat der eine oder andere Bunny and the Bull gesehen. Das ist einer der beiden Jungs, die da die Hauptrolle spielen. Ansonsten hat man den vielleicht in Tabu gesehen oder in Misfits spielt er eine Rolle. Aber alles so zweite Reihe, also nie so irgendwie wirklich Zentrum.
Okay.
Und hier cool ist halt Hauptrolle, ja. Und Alter, was eine Leistung, kann ich nur sagen. Edward Hawke spielt nämlich Jesco. Jesco White, genannt Jesse. Und wir sind irgendwo im absoluten Hinterland West Virginias. Diabalachen heißt das, glaube ich, das Gebäude da, wo wir uns befinden.
Gebirge.
Das Gebirge, wo wir uns gerade befinden. Mhm. Und die Appalachen, also weiß ich schon seit Red Dead Redemption, dass das schon, das kommt wahrscheinlich direkt nach Australien, an so was Orte angeht, wo ich niemals hinreisen will. Auf meiner verwegen To-Do-Liste ist das direkt nach Australien, weil schon bei Red Dead Redemption wollte ich da nie lang reiten, weil da wirklich die letzten Hillbillies gehaust haben, die Kannibalen und weiß ich was alles. Und das.
Geil, auch dass du das an einem Videospiel festmachst. Ey.
Und an einem Film. Und das wurde hier zum Beispiel auch fortgesetzt, okay. Weil das ist wirklich Hinterland. Mhm. Denn wir verfolgen halt Jesse, während sein Daddy, also wir sind halt in seiner Kindheit, und während sein Daddy halt irgendwie in der Containersiedlung Mountain Dance Performances bringt. Mountain Dance ist so eine Art Stepptanz, aber halt so auf Hillbilly-Style, mit so ganz schnellen Banjo-Klängen. Mhm. Da sitzt halt ein Typ auf dem Stuhl und spielt halt so voll schnell Banjo.
Deliverance,
ja. Richtig. Und Daddy tanzt halt so auf so einem Brett, so ein bisschen Stepptanz und so ein bisschen Spring in die Luft und so, also ganz komischer Tanz. Ja, das nennt sich Mountain Dance. Und Jesse wiederum langweilt sich aber, während der Vater da seinem Mountain Dance nachgeht und dröhnt sich die Birne zu mit Mischung aus Benzin und Feuerzeuggas primär.
Moonshine, gib ihm.
Ja.
Nein, noch nicht ganz wahrscheinlich. Aber
ja, mehr so Crack-Version von Moonshine.
Die Hillbilly-Drogen, ey.
Richtig, der holt sich dann in der Kammer wirklich so halt Gas irgendwie, wo mit Feuerzeuge aufgefüllt werden und inhaliert das mit seinen Kumpels.
Ja, Hauptsache es batscht.
Und der ist halt ständig zugedröhnt. Der ritzt sich halt Kreuze in den Arm irgendwie so mit einem Nagel und so und klaut, säuft und inhaliert halt immer wieder diesen Abfall. Mhm. Und sein Vater schickt ihn halt irgendwann mal in so ein militärisch geführtes Erziehungsheim.
Okay.
Wo halt so ein bisschen gedrillt wird. Aber auch da wird er nicht so richtig gedrillt, weil der kommt dann raus und landet immer wieder im Jugendknast. Kommt halt raus und dann ist dieser Kreislauf ständig wieder, dass er anfängt, sein Zeug zu inhalieren, an der Tankstelle Gas zu klauen, weiß ich was alles, was er da macht. Das geht so weit, dass der Vater ihn ankettet ans Bett. Und
Okay.
Selbst das hindert ihn nicht, weil er lässt sich dann irgendwie von seinen Brüdern oder von seinen Kumpels lässt sich halt eine Säge aus der Garage holen und baut wieder Scheiße, nachdem er da rauskommen ist, mit der Kette hinten am Bein, weißt du, und läuft damit halt in den nächsten Laden und klaut wieder Feuerzeuggas und so. Also ist halt ein richtiges Problemkind.
Mhm.
Und eines Tages hat der Vater halt die Schnauze voll und gibt ihm eine Aufgabe, mit der er sich halt beschäftigen kann, damit er abgelenkt ist von diesem ganzen Scheiß.
Mhm.
Er soll nämlich Mountain Dancing lernen. Und wieder warten, findet Jesse tatsächlich Spaß daran. Und findet es erstens cool, dass sein Vater mit ihm was unternimmt und dass sein großes Idol, weil er idolisiert sein Vater, dass der ihn so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt und das, was er am liebsten macht und das, was er am besten kann, so ein bisschen will natürlich, dass der Sohn das macht. Und der wird dann auch richtig gut.
Und ist jetzt der Titel des Films sein Tänzername, oder wie?
Nee, da gibt es keinen Tänzernamen.
Wofür steht dann White Lightning?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, warum der Film White Lightning heißt.
Okay.
Also nicht jetzt so, dass ich sofort zuordnen könnte.
Abgefahren.
Vielleicht verpasse ich jetzt was, aber glaube nicht, dass das eine tiefere Bedeutung hat.
Okay.
Also beziehungsweise, wenn, dann hat es eine tiefere Bedeutung, die ich jetzt nicht deuten kann.
Also ein bisschen Billy Elliot auf Crack.
Billy Elliot auf Crack. Das ist aber die Anfangsphase des Films.
Ach so.
Das ist nämlich noch der kleine Junge, der noch nicht von Edward Hawke gespielt wird.
Ah, okay.
Weil kurz darauf landet der Vater nämlich aufgrund von zwei besoffenen Hillbillies, die mit ihrem Traktor unterwegs sind, im Krankenhaus und verstirbt kurze Zeit später.
Mhm.
So, jetzt ist unser kleiner Jesse ist vaterlos und für ihn ist das ein herber Verlust. Und jetzt sehen wir ihn im Erwachsenenalter, beziehungsweise im Teenageralter, jetzt wird er gespielt von Edward Hawke. Und er ist mittlerweile tatsächlich in die Fußstapfen des Daddys getreten, geht halt mit seinem Mountain Dancing, geht auf Tour, hat halt so seinen Banjo-Spieler dabei und lernt eine ältere Frau kennen und lieben in so einer Bar. Die nimmt ihn mit nach Hause, weil der Mann wohl gerade nicht da ist. Der Mann kommt dann nach Hause, Jesse muss flüchten und sie aber, völlig spontan, schließt sich ihm an.
Okay.
Und lässt Mann und Kinder irgendwie zurück und sagt so, ich zieh mit dir mit.
Okay.
Und diese Person wird gespielt von fucking Carrie Fisher.
Ach was.
Ja. Die ist hier nämlich am Start. Die spielt diese ältere Dame, die dann mit Jesse dann diese Liebelei anfängt.
Okay.
Und es sieht erstmal aus, als würde es bergauf gehen in dem Leben von Jesse, weil er verliebt sich, mit dem Mountain Dancing läuft es halt gut, aber seine Sucht nach dem Rausch, die sich halt seit klein auf irgendwie durchzieht und die eigenen Dämonen und seine durch verschiedene Gase und Elend längst irgendwie schizophrenen Tendenzen, die sich da entwickelt haben, die führen halt letztendlich in einen tieferen Strudel, der halt nur in eine Richtung geht.
Mhm.
Und das ist White Lightning, ohne hier zu viel verraten zu wollen. Und ich sag mal so, also was das Finale angeht, falls du nach dem Film nochmal Amazing Grace hören solltest irgendwo, dann wirst du andere Bilder im Kopf haben als zuvor.
Okay.
Und jetzt kommen wir zu der Macher des Films, weil das ist ein sehr interessante Herangehensweise. Du hast musikalische Begleitung von ganz schrägen Blues-Songs, die natürlich so diese komische Stimmung untermalen. Also so nicht mal irgendwie so coole Blues-Songs von B.B. King, sondern wirklich so klingen nach letztem Hinterland.
Okay.
Und später wird der Score dann auch wirklich unangenehm wirr. Also so, dass du noch nicht mal irgendwie so einen irgendwie melodischen Score hast, sondern es wird dann so ein bisschen mit seinem Mindset, ändert sich dann auch die Musik und wird dann mehr so eine Aneinanderreihung von Tönen, was natürlich auch für diese Sogwirkung sorgt, dass du denkst, so, Alter, du bist hier in Jessys Welt und willst es eigentlich gar nicht. Wir begleiten den Film, ich hatte es neulich bei Last Man Standing, das ist auch ein Beispiel für ein gutes Voice-Over, weil Jesse führt verbal durch den Film.
Von Anfang an.
Von Anfang an.
Mhm.
Wir bekommen so ein bisschen, wir gehen in seine Gedankenwelt mit rein, weil er verbalisiert auch alles, was er so erlebt.
Okay.
Und was er so sieht. Und dieser Film ist schwarz-weiß. Mit ganz leichten Farbakzenten, die ab und zu mal reinkommen.
Okay.
Also es ist noch nicht mal irgendwie ein Farbfilm.
Noch nicht mal ein Farbfilm?
Nee, aber ja, ich meine so diese filmischen Mittel sorgt schon auch für ein abgefahrenes Seherlebnis.
Mhm.
Schwarz-Weiß, schräge Blues-Songs, Voice-Over von ihm.
Das zerschießt jetzt auch alles, weil ich habe mir das währenddessen gerade so ein bisschen vorgestellt und jetzt sagst du, es ist schwarz-weiß.
Ja.
Abgefahren.
Und dann dieser stetige Fall von dem Hauptcharakter. Und wie gesagt, ich habe ihn bei einem Gewitter gesehen, mitten in der Nacht und ich kann mir nicht helfen. Dieser Film hat eine gewisse Sogwirkung auf mich. Mhm. Und ich mag den sehr. Und was der hier für 2 Millionen Budget, was nicht viel ist, also es ist ein kleiner Film, was der hier für ein geiles Ding hingelegt hat, einfach nur durch diesen, durch den Hauptdarsteller, der super charismatisch diesen Jesse verkörpert hat, ist unfassbar, dass der keine Karriere gemacht hat nach dem Film.
Ja, Kichmann, das klingt nach einer sehr geilen Rolle natürlich.
Es ist eine mega, ey, und der spielt ihn so, er spielt ihn einfach so mit Haut und Knochen, gibt er sich dieser Rolle hin. Mhm. Und ich wundere mich auch, dass der keine großen Rollen danach gekriegt hat, also. Ich fand ihn mega. Aber naja, dazu kann ich mir vorstellen, dass der Film einfach zu speziell ist.
Um ja, eben, haben den überhaupt genug Leute gesehen? Das ist ja auch nochmal so ein Ding. War der denn erfolgreich?
Nee, der war nicht sonderlich erfolgreich. Ich habe ja auch keine großen Zahlen gefunden, was das Einspiel angeht oder so. Das ist mehr so wirklich so eine Genreperle, die der eine oder andere gesichtet haben.
Und wenn dann könnte, so ein aber. Film aber halt auf Festivals irgendwie Furore macht und da überhaupt gezeigt wird und dann eventuell dort Preise gewinnt und so, dann sieht es gleich ganz anders aus.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das ist ja die Scheiße.
Ja.
Das ist halt...
Ey, das vielleicht ein guter so ein Film,
Schauspieler
der maximal,
bist, genau, muss halt auch gesehen werden.
Das ist ein Film, der maximal irgendwie beim Fantasy Filmfest oder so lief. Mhm. Ich meine, guck mal, 724 Leute haben den gelockt. Ja. Das ist echt ein Witz. Mhm. Bei Letterboxd ist gar nichts.
Na, schade.
Und den sollten viel mehr Leute sehen. Also gerade so Leute,
das klingt gut.
Freunde von Genre-Kinos, das ist hier richtig abgefucktes Kino aus dem amerikanischen Hinterland, aber unangenehmster Sorte. Mhm. Also... was Jesse hier erlebt. Das wirkt so, das hat für mich immer so ein bisschen so den Feel. Dadurch, dass auch dieser Mountain Dancer, und du hast so Konzertaufnahmen auch so, wo dann irgendwie ein Spelunken auftritt und wo dann auch so Leute nicht so reagieren, wie er es gerne gehabt hätte, so, weißt du, weil er ja irgendwie richtig gut ist in dem, was er macht. Mhm. Das wirkt so ein bisschen wie so ein Musiker-Biopic, ohne aber Musiker-Biopic zu sein, weißt du, weil da werden ja auch öfter mal so die Schattenseiten des, des Hauptcharakters gezeigt.
Ja, gut,
so.
Ne, wenn du ihn jetzt als Künstler siehst, weil er da tanzt, dann funktioniert es darüber ja auch. Aber ja, klingt gut. Ich habe irgendwie Bock, das zu sehen.
Super. Und wenn wir das an der Schublade dann abstempeln, dann ist das auf jeden Fall das abgefuckteste Musiker-Biopic, Musiker-Biopic, was ich bis jetzt je gesehen habe.
Okay.
Und der ist auch jetzt beim Rewatch, hat der immer noch gut funktioniert. Also es ist ein starker Film. Der hat eine gewisse Energie und Wucht, die ich mag.
Klingt gut.
Und die Sogwirkung entwickelt er auch beim zweiten Mal. Mhm. Bei der Sichtung. So. White Lightning, 92 Minuten, aus dem Jahr 2009. Ich komme zu den Punkten.
Ja.
IMDb 7,0. Mhm. Für diesen kleinen Film habe ich keinen Metascore gefunden, aber eine Rotten Tomatoes Bewertung. 6,7 gibt es von der Kritik, 3,7 von 5 vom Publikum und Letterboxd 3,5, genauso viel wie Time Bandits.
Hm.
Klingt hast du nichts zu verlieren?
Nö, ey, ich meine nur die Zahlen, weil ich ein bisschen irritiert gerade, sind doch eher nicht so doll. Ich sag, du bist bei 8,5.
Eine 9 ist es noch geworden.
Oh, nein, da war ich zuerst. Heute ist nicht so mein Tag.
Nein. Nee, hast keinen getroffen, wa?
Nee, bei allen mehr oder weniger daneben. Ja. Toll. Okay, das heißt, wir haben einen Endstand von 2 Miesen für mich und 0,5 für Guess.
2 zu 0,5.
Yes.
Ja, dann habe ich nochmal den 5-0 Rückstand auf den 5-2 zumindest abgeschlossen.
Yay.
Bisschen, wie du gesagt hast, Ergebniskorrektur.
Ja, Kosmetik.
Horsch-Porsch-Bagage.
Genau, Horsch-Porsch-Bagage. Ja, der hier.
Ja, auf jeden.
Please, Scooby-Doo this shit.
Hat er gemacht.
5-2 verlieren ist schon Dynamite für mich.
Mhm. Die Latte liegt niedrig, das ist schön.
Die Latte liegt mittlerweile sehr niedrig, ja.
Ja.
Ich würde mich freuen, dem einen oder anderen vielleicht das Punkteraten versaut zu haben. Das habt ihr jetzt davon.
Ja, ja, könnte geklappt haben. Sorry dafür.
Vielleicht hat's egal.
Ich weiß auch nicht, was heute los war.
Ja, die finalen beiden waren für mich entschieden. Aber wir haben ja wieder 9 Monate, der bevorsteht und da könnt ihr euch ja dann wieder eure Preise verdienen.
Ja.
Alles ist wieder auf Null. Und
alles auf Anfang, ja.
Alles auf Anfang und jeder hat wieder die gleichen Voraussetzungen.
Mhm.
Ja, haben wir das Supporter Special Volume 8 im Kasten.
Ja, haben wir. Und sehr schön.
Wir bedanken uns bei den beteiligten Supportern, dessen Lose wir rausgefischt haben. Also danke nochmal an Kalle, an Raff, an Kirschert. So, wen hatten wir noch? Timo Weltenschreiner hatten
Timo
wir noch.
Timo und Ju, natürlich nicht zu vergessen.
Und Olli.
Und Olli.
Schönen Gruß an Olli, der mir einen frisch gebackenen 10-Punkte-Film verschafft hat. Also.
Eben, kommt dazu bei der Aktion, es waren keine wirklichen Gurken dabei.
Nee, es waren halt keine Gurken
alles
dabei.
Alles gut im Schnitt.
Alles im oberen Bereich.
Mhm.
So dürfte es natürlich immer sein, aber ist es nicht in der Banausenwelt.
Nee.
wir müssen auch mal die bitteren Pillen schlucken.
Ja. Kommen wir mit klar. Alles gut.
Der filmischen Welt.
Ja.
Ja. Kommen wir mit klar. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt, da hatten wir die Supporter-Episode noch nicht im Kasten. Insofern können wir mal erzählen, was wir in der letzten Supporter-Episode denn am Sonntag besprochen haben. Für diejenigen, die ein bisschen Gefallen daran gefunden haben, dass wir hier so Lose besprechen von Leuten, die supporten.
Mhm.
Und vielleicht bei Patreon Steady dazustoßen. Insofern wollen wir mal erzählen, worüber wir letzten Sonntag geredet haben.
Ja, der Losfilm war Kurz und Schmerzlos.
Genau, das war unser gemeinsamer Film, Kurz und Schmerzlos aus deutschen Landen,
ja,
an alle Hamburger. Mhm. War eine interessante Rezension.
Dann habe ich noch über Swagger gesprochen,
mhm,
eine Apple TV Plus Serie, und du hast einen aktuellen Kinofilm gehabt.
Ja, von mir gab es Creed, der dritte Teil.
Ja.
Also Boxen, Basketball, böse Jungs.
Läuft.
Alles dabei, da haben wir unsere drei Bs.
Testosteron.
Ja.
Sehr geil. Siehst du, es ist vielseitig einsetzbar, diese drei Bs.
Total, ja.
Wunderbar.
Ja, wunderbar. Das ist ein gutes Abschlusswort. Hast du noch irgendwas zu sagen oder wollen wir das Publikum verabschieden und uns ins Wochenende verkriechen?
Ja, würde ich sagen. Wir sind raus.
Wir sind raus. Danke fürs Zuhören und eure Aufmerksamkeit und danke fürs Supporten und fürs fleißig Feedback, mhm, geben und fleißig Reviews schreiben, wie ihr alle schon gemacht habt.
Genau das.
Peace out.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.